Sehr geehrte ZuhörerInnen, der nachfolgende Podcast ist für Spoilerempfindliche nicht geeignet. Solltet ihr also Panikattacken beim bloßen Gedanken daran bekommen, über, hier bitte Thema einfügen, gespoilert zu werden, raten wir euch dringend, hier bitte Thema einfügen, zuerst zu konsumieren und erst danach diese Folge zu hören. Die können sich aber auch nicht bremsen, ey.
Hey, warum nimmt der Maurer ein Sandwich mit in eine Bar?
Warum?
Um es zu verputzen.
Wow.
Hallo zu Folge 5. Das war der eiskalte Opener. Ja, genau, wir haben heute eine etwas lockerere Folge, weil ich die Idee hatte, wir machen ein Kurz-Update, ein Roundup sozusagen darüber, was wir uns so aktuell reinziehen, was jetzt nicht unbedingt umfangreich genug ist für ein eigenes Thema oder eine eigene Folge. Mir gegenüber sitzt wieder der Hai, der jetzt schon verzweifelt ist.
Ja.
So, genau, ich weiß nicht, starten wir doch einfach mal ganz locker rein. Wie gesagt, heute haben wir jetzt nicht so wirklich einen roten Faden. Ich habe eine Liste vor mir an Sachen, die ich mir reingezogen habe. Weiß ich, wie war chronologisch, keine Ahnung, ich habe es jetzt einfach mal.
Fahr noch einfach mal
Mit irgendwas. Ich habe nach sehr vielen Jahren, nach sehr vielen Jahren habe ich mit zwei Freunden jetzt die Story von Destiny beendet.
Oh.
Destiny 2, den letzten DLC gespielt, nachdem er letztes Jahr schon rauskam und wir einfach nicht dazu kamen, haben wir ihn jetzt endlich beendet. Und ich muss sagen, Destiny 2, seit dem Release von Destiny 1 spiele ich quasi durchgehend Destiny. Also nicht durchgehend, das ist ja das Problem, so vielleicht, also immer mal wieder Phasen, die sehr intensiv sind, so wo ich dann ein, zwei Wochen lang nur Destiny spiele. Und aber in den letzten Jahren wurde es immer weniger, weil ich auch sagen muss, dass sie mich zwischenzeitlich auch fast verloren hätten, weil zwischenzeitlich kam einfach, ja, da haben sie sehr viel Fokus auf PvP-Geschichten gelegt, wo ich ja überhaupt kein Fan bin. Ich mochte Destiny, weil ich eben mit Freunden zusammen eine Geschichte erleben konnte. Das hat mir Spaß gemacht. Und jetzt haben wir immer so eine Gruppe gehabt, wir haben uns immer unregelmäßiger so getroffen, so einmal die Woche vielleicht gespielt und dann waren wieder auch 3 Monate Pause oder so. Und jetzt haben wir aber gesagt, wir setzen uns jetzt hin und spielen den letzten DLC zusammen durch. Und also im letzten DLC hätten sie mich fast wieder an den Eiern gehabt. Fast.
Okay.
Ich habe mich wirklich gezwungen, nicht Destiny zu spielen, weil ich wusste, boah, wenn ich jetzt wieder in diesen Sog komme, dann spiele ich wieder nur Destiny, weil das Spiel einfach gut ist. Das ist einfach gut, das macht Spaß, das spielt sich hervorragend. Wie gesagt, Story hat zwischenzeitlich immer mal wieder so ein paar Längen gehabt, aber da waren auch dann immer mal wieder Story-DLCs, die überragend waren. Und ja, dann war ja, was ich auch dazu sagen muss, Bungie war ja letztes Jahr extrem stark in der Kritik wegen Arbeitsbedingungen und dann haben die ja eine sehr große Entlassungswelle auch gehabt. Also sie waren auch eins von den Studios, die sehr viele Leute entlassen mussten und die auch wohl nicht im Guten auseinandergegangen sind mit den meisten Leuten. Und die haben jetzt aber, bevor diese Entlassungswelle eben kam, haben sie ihren letzten Story-DLC rausgehauen namens The Final Shape oder auf Deutsch Die Finale Form.
Oh, wow.
Ja, und ich muss aber auch wirklich sagen, das war auch fernab der Tatsache, dass das die Abschiedsvorstellung der meisten Entwickler von Bungie war. Das war das Meisterstück von Destiny. Also dieser letzte DLC, der war storytechnisch so großartig. Und dann haben sie was gemacht bei der letzten Mission, was sie auch noch nie gemacht haben, wo wir auch vollkommen überrascht waren. Wir haben das vor 2 Wochen einfach an einem Dienstagabend haben wir uns online getroffen und haben gesagt, so, jetzt spielen wir so die letzten paar Missionen. Dann haben wir 2 Missionen gespielt und dann kam so eine Mission, die hieß so, so, der letzte Kampf startet gegen den Zeugen. Das war der Bösewicht in den letzten 2 DLCs, der hieß der Zeuge. Und dann so, ja, okay, ja, da haben wir auf die Uhr geschaut, so 9:30. Ja, komm, das machen wir jetzt auch noch fertig. Wir müssen zwar morgen arbeiten, aber die letzte Mission, die machen wir jetzt noch. Und dann starten wir diese Mission. Und bei Destiny ist es immer so, wenn du eine Mission startest, dann fliegst du hoch in den Orbit mit deinen Schiffen. Und dann wird halt eben kurz geladen und dann siehst du halt eine Anflugsequenz auf dem Planeten. Und dann bist du auf dem Planeten. Also ist halt so die Ladeanimation. Und wenn du so Sachen wie ein Raid spielst, also die meisten Destiny-Aktivitäten sind 3-Spieler-Aktivitäten, Raids sind für 6 Spieler und dann kannst du eben auch so Sachen machen wie Spielersuche und dann würdest du halt oben im Orbit, siehst du unten rechts so eine Anzeige, wie viele Spieler noch fehlen Und wir starten diese letzte Mission. Dann stand da unten auf einmal so 3 von 12. Wie jetzt 12? Was? Und da mussten wir eine Weile warten und dann waren irgendwann die 12 Spieler voll und dann ist tatsächlich die allerletzte Mission von Destiny ist eine 12-Spieler-Aktivität, wo du einfach mit anderen Online-Spielern zusammengeworfen wirst, wo du einfach 12 Spieler und das ist einfach dieser, das ist so ein klassischer Bosskampf, wo einfach ein riesengroßer Boss am Ende von so einem Plateau steht, du bist auf dem Plateau und ballerst auf den und dann kommen halt natürlich noch kleine Gegner, die du halt noch platt machen musst und dann musst du so bestimmte Punkte aktivieren, damit sein Schild runtergeht. Aber der Schluss, ey, wirklich diese letzten 5 Minuten, da stehen wirklich einfach 12 Hüter auf dieser Plattform und ballern mit allem, was sie haben, auf diesen großen Zeugen und Soundtrack schwillt an und du hältst einfach nur die Feuertaste gedrückt und du fühlst dich einfach wie der geilste Typ. Und das war wirklich schön. Und dann gibt es am Schluss noch sehr schöne Videosequenzen. Also ich habe auch wirklich mehr als eine Träne verdrückt bei der Abschlusssequenz. Das war emotional wirklich, war das sehr, sehr mitreißend. Und auch das letzte Bild, im letzten Bild siehst du dann nochmal dich mit deinem Einsatztrupp, mit dem du gestartet hast, also in dem Fall waren es die zwei und ich, wie du oben auf so einer Plattform sitzt und einfach quasi diesen Reisenden, das ist diese Kugel aus Destiny, einfach aus der Ferne siehst. Und dann steht einfach nur ein Dankesgruß von Bungie dort und dann bleibt dieses Bild einfach erstmal eine Weile stehen, bis du irgendwas drückst. Und das war wirklich so, wir saßen dann noch, ich glaube, wir haben 5 Minuten lang nichts gesagt. Wir saßen einfach jeder bei sich zu Hause und haben einfach das mal wirken lassen. Das war schön. Und jetzt haben wir Destiny beendet. Ich habe es noch nicht gelöscht, aber ich weiß nicht, jetzt erstmal kein Destiny mehr. Aber das war schön, das tatsächlich zu beenden.
Also meine Erfahrungen mit Destiny sind sehr minimal. Ich glaube, ich habe 20 Stunden oder sowas reingesteckt hier.
Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Warte, es gibt eine Webseite dafür. Ich rufe die mal eben auf.
Ja.
Die heißt wastedondestiny.com.
Nee, also tatsächlich, bei mir war es so, das Problem ist einfach, dass ich Destiny nicht, was soll ich sagen, die Monetarisierungsart und Weise, also die Art und Weise, wie Destiny mit ihren DLCs umgeht,
Das ist halt jedes Mal Vollpreis-DLC.
Genau.
Aber du kriegst aber auch immer Umfang dafür, das ist es halt.
Ja, die Sache ist, ich bin als Warframe-Spieler gewohnt, dass ich einfach alles hier, es wird einfach hingeworfen und jedes Mal, alle paar Jahre kommt einfach eine riesengroße neue Story-Einheit hier, die nichts kostet. Und ja. Deswegen hat mich Destiny nie greifen können, weil du im Grunde genommen, wenn du anfängst, Destiny zu spielen und nach 10, 20 Stunden kein Geld reinsteckst, weil du kein weiteres DLC kaufst, du wirst überall blockiert. Du wirst sofort hier, nee, das kannst du nicht machen, die Aktion kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen, weil du hast nicht dafür gezahlt. Und dann ist
das
natürlich so.
Das sind aber tatsächlich nur die Story, das sind nur die Story-Elemente. Du hast die ganzen PvP und anderen PvE-Aktivitäten hast du trotzdem.
Ja.
Aber alles, was Story beinhaltet, da musst du den DLC haben. Ja,
genau. Richtig. Das ist halt so Sachen, wo ich gerade erst so reinkomme und dann so blockiert wirst und dann musst zahlen. Und dann hab ich keinen Bock drauf. Gehe ich wieder zu Warframe, weil kostet mich nichts. Und ich kann mir Platinum handeln. Ich muss nicht mal Geld reinstecken, wenn ich will, sondern ich farm das Zeug und verkaufe.
Aber ist denn die Story gut geschrieben und vertont?
Alter Falter, hast du schon mal Warframe geschaut, was da für eine Story dahinter ist?
Nee, null.
Leck mich fett, die ist so gut. Nee, also da braucht man nichts sagen. Wenn du einmal damit angefangen hast, ich weiß nicht, ob du Destiny Content Creator hier anschaust. Leute, die viele Destiny Videos machen.
Ich schaue überhaupt keine Streamer an.
Okay, weil die switchen jetzt alle zu Warframe.
Ja.
Ja. Einer nach dem anderen.
Ja, wie gesagt, weil Destiny ja beendet ist. Es ist jetzt offiziell zu Ende.
Ja, genau.
Sie stellen jetzt im Sommer, glaube ich, stellen sie ihr neues Modell vor. Mit dem reduzierten Team halt und die wollen jetzt auch also es gibt jetzt auch schon Seasons bei Destiny, wo du die Sachen freischalten kannst. Aber sie wollen jetzt wohl ein ganz neues Season-Modell vorstellen. Was genau, keine Ahnung. Das werden sie im Sommer, haben sie gesagt, werden sie, ich vermute, die benutzen hier diese, E3 heißt sie nicht mehr, sind jetzt wie die Days of Play oder so heißen sie.
Boah.
Irgendwie das, wo dann eben diese eine Woche ist, wo die ganzen Streams und Ankündigungen laufen.
Ach so,
die, und ich nehme an, dass sie das dann dafür benutzen, weil da haben sie auch immer ihre neuen DLCs vorgestellt.
Mhm.
Ja, also ich habe insgesamt wohl 370 Stunden Destiny.
Da habe ich, glaube ich, schon mehr Stunden in Warframe drin.
Ja, einer von denen, die mit mir spielen, aus Datenschutzgründen nennen wir ihn Mr. L, hat über 1000.
Ja.
Aber nee, also wie gesagt, also ich war da immer sehr begeistert, zwischendurch immer mal weniger begeistert, aber am Ende bin ich jetzt tatsächlich froh, dass ich bis zum Ende dran geblieben bin. Ich habe eine wirklich gute Story bekommen. Ich hatte wirklich viel Spaß, dadurch, dass du es halt zusammenspielst. Ich habe es zwischenzeitlich auch immer mal wieder so ein bisschen alleine gespielt. Alleine finde ich es, ist es, alleine ist es ein sehr guter Shooter. Aber du hast halt einfach nicht dieses Gefühl, was zusammen zu erleben. Und das macht bei Destiny viel aus. Und also alleine, ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, du spielst es alleine, dann ist es einfach nicht so geil. Aber wenn du es eben zusammen mit anderen diese Story erlebst, dann ist sie wirklich hervorragend.
Ja, das mag sein. Das ist halt von der Storyline, die durchgespielt wird. Und das kann sein, dass es mit Freunden einfach besser ist.
Ja, genau. Ja,
Aber es hat
du
mich
hast.
einfach damals nicht gegriffen, weil ich schon, glaube ich, zu viel Warframe in der Zeit gezockt habe.
Ja, ich glaube auch, du kannst auch, also vor allem jetzt wie bei uns, wenn wir sagen, wir verdienen unser Geld jetzt nicht mit dem Spielen von Videospielen, wir müssen das in unserer Freizeit tun. Und da ganz ehrlich, wenn du dann sagst, du spielst Destiny und Warframe, dann machst du ja nichts anderes mehr.
Ja, aber wenn man überlegt, dass ich glaube ich 4000 Stunden in Siege habe oder sowas hier.
Ja, du spielst sehr viel Siege. Das spielt dafür ich zum Beispiel gar nicht, aber siehst du?
Ja. Ja, das ist aber schon hier, keine Ahnung, 10 Jahre oder sowas, 11 Jahre. Ich spiele seit der Beta. Also,
Ja.
das ist.
Da bin ich zum Beispiel nie reingekommen.
Das liegt aber auch bloß daran, dass wir eine Gruppe haben von 5 Leuten, 6 Leuten, die das konstant miteinander spielen. Ansonsten macht es keinen Sinn.
So, wir mussten jetzt ganz kurz eine technische Pause machen. Sollte jetzt am Anfang der Aufnahme, von der Aufnahmequalität her, vielleicht Probleme geben, das höre ich dann erst im Ende im Schnitt.
Ich würde das alles rauslassen und einfach
Dann
weitermachen.
kannst du mein Loblied auf Destiny nicht rauslassen. Hallo?
Doch, natürlich. Nein, ich meine, einfach da weitermachen, wo ich aufgehört habe und dann ignorieren, dass ich Scheiße mich
Ja,
angehört
ne,
habe.
eben für den Fall, dass irgendwas in der Tonqualität ist. Ich denke, was sind die besoffen? Was haben die denn da gemacht? Aber jetzt habe ich hier auch vernünftigen Pegel von deinem Mikrofon. Das ist gut. So, ja, dann, das ist jetzt deine Möglichkeit, über Siege zu reden, weil ich vermute, wir werden nie in einem eigenen Thema über Siege sprechen, weil ich das niemals spielen werde.
Siege ist tatsächlich für mich das beste 5-Mann-Taktik-Shooter-Game, das es gibt. Weil es gibt kein Spiel, das dem, oder besser gesagt, es gibt keine Runde, die der anderen gleicht.
Es ist halt mehr oder weniger dieses Counter-Strike-Prinzip, oder? Mehr oder weniger. Mehr oder
Es ist
weniger.
ein 5 gegen 5, Valorant, Counter-Strike, nimm es, wie es willst, aber du hast halt unterschiedliche Operator mit unterschiedlichen Fertigkeiten, die je nachdem, wen du spielst, welche Komposition an Charakteren du in dein Team mit aufnimmst, unterschiedlich an die Sache rangehen kannst oder musst. Und dadurch, dass du eine ziemlich hohe Zerstörbarkeit der Umgebung hast, Wände, Boden, die du aufsprengen kannst, gibt es quasi unendlich Möglichkeiten hier, wie du ja, ein Gebäude angreifen kannst. Weil im
Hast
Grunde.
du mehr zerstörbare Möglichkeiten als bei Red Faction auf der PS2?
Nein, bei Red Faction kannst du komplette Gebäude zerstören
Ich
hier.
weiß.
Bei Siege musst du ja ins Gebäude rein, um einen Diffuser zu planten. Deswegen muss die Grundstruktur vorhanden sein. Aber du kannst halt wirklich dir Taktiken überlegen, wie zum Beispiel ganz von oben hier, dritter Stock hier, Löcher machen in den Boden bis runter in den Keller und dir bestimmte Winkel halten hier, wo du weißt, die müssen da vorbeilaufen. Oder du hast unterschiedliche Charaktere mit unterschiedlichen Fertigkeiten. Drohnen, die du an Ecken verstellen kannst und während der Runde dann dich reinschalten kannst, um zu schauen, wer da vorbeiläuft. Also ist jeder, der jetzt zum Beispiel tot ist, nicht nur einfach einer, der zuschaut, sondern einer, der aktiv in den Drohnen sein muss, um Call zu geben. Deswegen ist es in der Hinsicht besser, finde ich, wie zum Beispiel Counter-Strike, weil du Ansagen nicht nur von dem Zeitpunkt aus sagen kannst, wo du gestorben bist, sondern weiterhin aktives Teil des Spiels bist, wenn du Drohnen vorhanden sind. Und deswegen, ja, es liegt auch daran, dass ich halt schon seit der Beta das spiele und mit der gleichen Gruppe mehr oder weniger. Ansonsten würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr spielen, weil dieses Spiel ist sehr toxisch.
Ah, okay. Ja,
Ja, das ist halt.
das Problem hast du dann. Also, ich habe Destiny nur mal kurz immer mal wieder online mit anderen Spielern gespielt.
Ja.
Und wenn du dann einfach so dermaßen angemault wirst, sagst du auch, ne, weißt du was, Leute, ich hab auch Freunde, die das Spiel spielen, dann lasse ich das jetzt
Genau,
bleiben.
deswegen
Kein Bock.
kann ich es verstehen, wenn Leute sagen, nö, sie spielen nicht spielen hier. Es macht als Einzelspieler Solo macht das keinen Spaß. Ich habe es mal eine Weile versucht hier, wenn die anderen keine Zeit hatten, bin reingegangen, habe versucht, das Solo zu spielen. aber es macht einfach keinen Spaß.
Also ich frage mich dann immer, warum muss denn das sein? Warum muss man als Community sich so verhalten? Das ist doch, man sollte sich doch freuen, dass was gut ankommt, was man selber mag. Dann ist, sollte man doch froh sein, wenn mehr Leute das spielen. Aber warum man dann die Leute mal fertig machen muss, das ist doch so, warum?
Ich glaube, das Problem ist einfach die Kinder. Viel zu viele Kinder, die da unterwegs sind.
Das Spiel ist ab 16. Die werden sich doch wohl an die FSK halten.
Ja, genau. Hey,
bitte.
Ja, genau.
Weißt deren Eltern werden da wohl aufpassen.
Aha. Wie viele piepsige Stimmen mich schon angeschrien haben hier.
Ja. Ja, bei mir ist es Insta-Mute. Bei mir würde es tatsächlich nicht mal dran liegen, dass es die Spielart, die würde mich schon anlachen. Aber ich sehe jetzt, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um das Finale von Destiny mal in Angriff zu nehmen und zu spielen. Ich habe einfach, bei mir scheitert es an der Zeit. Ich sag, ich habe einfach keine Zeit mehr oder keine Muße mehr, mich in ein weiteres umfangreiches Online-Spiel reinzuarbeiten, wo man auch dranbleiben muss, um mitmachen zu können. Weil das hat ja auch irgendeine Art Level-Prinzip, gehe ich von aus.
Ausrüstung
und sowas.
Nee. Das ist Ausrüstung ist vorgeschrieben pro Charakter. Das heißt, jeder Charakter hat seine Special-Fertigkeit, wie zum Beispiel.
Das heißt, der einzige Progress, den du hast, ist dein Skill quasi.
Genau, dein Skill. Okay. Und du musst halt wissen, wer dir gegenübersteht. Es sind halt, auf jeder Seite sind es, keine Ahnung, 30 oder 40 Operator im Angriff und in der Verteidigung. Du musst wissen, welcher Operator dir gegenübersteht, was er für Fertigkeiten hat, welche Zusatz.
Ja, aber auch das ist halt, auch da, wie ich da, dafür brauche ich Zeit.
Oh ja,
da brauche ich Zeit. Wenn ich da so nicht dranbleiben kann, dann kannst du es vergessen. Ich habe ja auch, das ist Jahre her, das ist wirklich Jahre her. Da gab es ja auch hier, du erinnerst dich vielleicht noch, da gab es ja auch hier bei uns eine sehr aktive, im Freundeskreis eine sehr aktive Dota 2
Gemeinde. Oh ja, da war ich auch dabei.
Und da kam ich sehr spät dazu, weil es mich einfach nicht gejuckt hat. Und dann haben aber fast jeder von unseren Freunden hat das gespielt und hat mir, okay, ich steige jetzt auch mal mit ein. Und ich bin nicht klargekommen. Ich war wirklich immer der hinterhergehumpelt ist. Und du hast gemerkt, am Anfang waren sie noch geduldig, haben mir Sachen erklärt, dann. Das ging aber dann ziemlich schnell, also dieser Sprung von, hey, wir erklären dir nur Sachen, bis ungeduldig, ja, das musst du jetzt aber wissen, das ging mir zu schnell und dann bin ich nicht reingekommen und dann habe ich, glaube ich, auch nach 20, 30 Stunden Dota 2 ich gesagt, ey, ich bin raus, wirklich. Wenn ich dann sehe, die anderen haben schon, keine Ahnung, 500, 600 Stunden und ich bin noch ganz am Anfang, das ist vollkommen klar, dass ich das nicht kann, aber ich hatte auch, damals war ich noch in meiner Ausbildung und ja, Berufsschulzeiten und so weiter und ich hatte auch da keine Zeit, mich da so viel Zeit reinzustecken und mich so dahinter zu klemmen, dass ich sage, ich werde da wirklich merklich besser. Und dann
das war auch mein Problem, da ich bei Dota 2 mich dann spezialisiert auf ein, zwei Charaktere. Aber das Problem war dann, die Bans waren dann immer auf mich dann gesetzt hier, weil sie gesehen haben in meiner Spielliste, dass ich eigentlich immer die gleichen Charaktere spiele hier. Und dann war ich raus. Ja. Ich konnte mich nicht diversifizieren hier auf unterschiedliche Charaktere mich einstellen, weil ich einfach auch nicht die Zeit eingesteckt hatte und konnte mich nur wirklich hochkämpfen und mitzuspielen zu können, indem ich mich spezialisiert hatte auf bestimmte Charaktere und dann war der Bann immer gegen mich.
Ja, und deswegen bin ich halt auch, das ist eben genau der Grund, deswegen bin ich auch bei Siege, wo ich sag, ey, ich will's nicht mal anfangen, weil ich weiß, ich muss da Arbeit und Zeit reinstecken, die ich sag, die will ich aber da nicht reinstecken, weil der berühmte Pile of Shame wird halt auch nicht kleiner. Und wenn ich jetzt noch ein Online-Spiel anfange.
Nee, das macht keinen Sinn, weil die Skill-Ceiling ist halt sehr hoch. Du musst so viel wissen. Das sind Sachen, die ich halt über jetzt 10 Jahre, 11 Jahre hier gelernt habe, die ein neuer Spieler erstmal rankommen muss und sich das nach und nach einarbeiten kann. Klar, Leute sind wesentlich besser im Gameplay, im Shooting als ich, weil ich einfach alt bin. Ich habe nicht mehr das Aim wie früher hier. Dafür habe ich halt die Erfahrung und weiß, wie ich mich zu positionieren habe und weiß, wie bestimmte Tricks halt funktionieren hier, Bandbreaking, was weiß ich, hier einen ganzen kleinen Scheiß, den man hier halt mit Zeit einfach sich aneignet. Ist die einzige Möglichkeit, wie ich mit den anderen mitspielen kann hier. Oder besser gesagt, wie wir einigermaßen mitspielen können, weil wir sind jetzt halt keine Champions oder sowas hier, aber so Platin, Emerald rum, das geht schon, weil wir das Ranking-System bei Siege ist momentan eh total broken. Du spielst gegen Leute, wenn wir jetzt rausschauen hier, wir spielen immer eigentlich fast jeden Abend gegen Champions oder Emeralds, das ist so ziemlich das Höchste, wo wir dann immer auf die Fresse kriegen. Und man denkt, warum? Wir sind niemals vom Skill-Ceiling so hoch, aber das Ranking-System ist gerade momentan ziemlich defekt.
Ja. Das sind vielleicht die Spieler, die für Elon Musks Account spielen.
Ja, keine Ahnung, Mann. Also, Bottom Scrapper hier bei Platin, Emerald, das gerade so hier, aber mehr ist nicht drin. Wir sind alt. Und wir spielen halt auch, jeder hat Familie oder sowas, muss auf Kinder erstmal ins Bett bringen und dann spielt er mal.
Ich muss dazu sagen, er sagt, er ist alt, er ist noch keine 40, also. Aber
keine 40, aber in einem Shooter ist es, macht das halt viel aus.
Ja, das stimmt. Das Problem hatte ich jetzt auch letztens erst, da kann ich auch, hatte ich auch letztens gespielt, ich habe Yakuza 3 beendet. Ich bin ja seit ein paar Jahren dabei, die komplette Yakuza, beziehungsweise jetzt Like a Dragon-Reihe nachzuholen, die ich ja wirklich von Sekunde 1 an, seit ich es angefangen habe, absolut liebe. Die sind einfach absolut genial, die Spiele. Das ist genau mein Ding. Das ist japanischer Quatsch mit geiler Brawler-Mechanik, mit einer richtig epischen FSK 18 Crime-Drama-Story. Das ist wirklich, ich habe damit tatsächlich mich näher befasst oder angefangen, weil Gregor von den Rocket Beans immer wieder davon geredet hat, wie geil das ist und Zeug. Und ich habe immer, wenn ich was gesehen habe, doch gedacht mir, ey, das sieht aus, als könnte es genau meins sein. Aber als ich wirklich mich damit befasst habe, kam halt gerade Teil 6 raus schon und dachte mir, ja, jetzt auch noch jetzt mit sowas anfangen. Und ich habe aber dann vor ein paar Jahren habe ich gesagt, so, ich setze mich jetzt mal hin und ich habe angefangen mit Yakuza Zero und dann eben 1, 2 und jetzt 3. Und warum es mir gerade einfällt, ist einfach dieses, ich bin zu alt. Ja, ich bin auch noch keine 40. Aber bei Yakuza 3, da stellenweise bin ich an so dummen Stellen gescheitert, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon nicht mehr die Möglichkeit habe, Tasten so zu drücken, wie das Spiel das von mir verlangt oder das Skillset nicht mitbringe. Das sind zum Beispiel so ganz, ganz dumme Sachen wie, du kannst, also Yakuza ist halt vollgestopft mit Minispielen und Nebenspielen und da gibt es zum Beispiel auch Pool, also Poolbillard. Und ich habe es nicht geschafft, die Kugel ordentlich zu treffen. Ich habe das geguckt, dann hast du diese von oben an sich guckst, sondern so, ja, okay, alles klar, rechter Winkel, das müsste ungefähr so abprallen. Und dann fliegt die Kugel einfach random irgendwo hin. Und ich habe stundenlang dieses Poolbillard versenkt, weil ich dachte, das kann nicht sein. Ich werde doch wohl irgendwie das Skillset haben, so einen scheiß Billardkö richtig zu treffen. Das habe ich aber dann danach erfahren, dass tatsächlich bei Yakuza 3, bei dem Remaster, ich habe die Remastered-Version für die PS4 gespielt. Das kam ursprünglich ja für PS2 oder 3, ich glaube 3 kam es raus. Und ich habe dann irgendwann gelesen im Internet, weil ich total verzweifelt war, sag ich, was ich falsch mache, dass in der Remastered-Version haben die die Pool-Gameplay-Mechanik komplett versaut. Und zwar musst du, ich versuche mal kurz dir das zu beschreiben, du musst erstmal mit dem linken Analogstick schaust du, wo du schlagen willst, in welche Richtung, und dann hast du da diesen Kö und diesen Billard-Kö. Den benutzt du, indem du den rechten Analogstick quasi nach hinten ziehst und ihn an einer bestimmten Stelle dann nach vorne drückst, also je nachdem, wie fest du halt schlagen möchtest. Und anscheinend reicht schon so ein Mikrometer rechts oder links drücken am Analogstick aus, dass einfach der Köder nicht mehr gerade draufprallt, sondern so leicht versetzt. Hm. Und das war nicht zu machen. Und da haben auch sehr viele Leute im Internet geschrieben, was die für Probleme hatten, weil die anscheinend einfach die Steuerung verhunzt haben. Aber da habe ich sehr viel an meinem Skill verzweifelt. Und dann gibt's ja auch
sind wir schon zu alt zum Gamen.
Ja, und da gibt's auch so in Yakuza 3 ganz furchtbare Verfolgungssequenzen, wo man Leute durch enge Gassen verfolgen muss und über Mülltonnen hüpfen muss und so weiter.
Ah, aber solche Sachen gab's ja schon hier mit, keine Ahnung, wo wir damals als junge Kerle noch Mafia oder sowas gezockt haben.
Ja, also, aber weil ich Yakuza 3 jetzt erst kürzlich gespielt habe, ich habe diese Verfolgungssequenzen. Ich glaube, es war keine Verfolgungssequenz dabei, die ich weniger als 3-mal machen musste, weil ich sie nicht geschafft habe. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich werde doch jetzt wohl Passanten ausweichen können zu Fuß. Aber nein, ich konnte es offensichtlich nicht. Und dann waren auch noch so Kämpfe dabei. Also in der Story hast du immer mal wieder so Bosskämpfe. Die waren knackig, die sollen auch knackig sein, das ist so gedacht. Und dann hast du aber, wenn du die Story durchspielst, so einen Ultimate-Challenge-Modus heißt der. Das sind einfach quasi nochmal optionale Kämpfe, die nochmal schwerer sind als in der Story. Und da kommen unter anderem auch die Bosskämpfe wieder vor. Und dann hast du, je nachdem, je weiter du kommst, werden die halt dann auch immer schwieriger. Und dann ganz am Ende hast du so diese Ultimate-Matches, wo du dann mit einer Lebensleiste 3 Bosse hintereinander platt machen musst, die aber nochmal schwerer sind als im Story-Modus. Und wirklich, wenn ich jetzt nicht meine Controller von meinem eigenen Geld bezahlen müsste, hätte ich, glaube ich, diverse Controller zerbrochen bei diesen Ultimate Challenges. Es war wirklich fürchterlich. Aber ich habe gedacht, nein, das ist dann wirklich, da kommt dann auch Altersstuhrheit dazu. Also ich sage Altersstuhrheit, ich bin 36 Jahre alt. Das ist, für einen Gamer bin ich wahrscheinlich ein Fossil für den Durchschnittsgamer. Aber da habe ich wirklich gedacht, ey, ich kann mich jetzt von diesem Spiel nicht vorführen lassen. Ich werde doch jetzt wohl diese Kämpfe machen. Also ich habe jeden Tekken-Teil gespielt und jetzt lasse ich mich von so einem blöden Yakuza-Typen den Allerwertesten aufreißen. Gibt's nicht. Nee, und ich habe mich da durchgebissen. Aber da habe ich mir auch gedacht, so, oh Mann, bin ich. Ich bin zu alt und zu schlecht. Ganz fürchterlich.
Ja, das ist einfach Zeit. Reaktionszeit insbesondere.
Ja. Cool. Aber kann ich auch da nochmal, muss ich auch gleich, weil es einfach gerade dazu passt, erwähne ich direkt. Ich habe vor Yakuza 3 habe ich Sonic Frontiers gespielt. Mhm. Ich bin nicht der allergrößte Sonic-Fan. Ich finde Sonic als Figur schon ganz cool, bin aber schon damals, fand ich immer Super Mario besser als Sonic. Also wenn ich damals meine, dann meine ich schon wirklich Super Nintendo, Sega Mega Drive Vergleich. Also die Sega Mega Drive hatte technisch einige Vorzüge, aber das Super Nintendo hatte halt Super Mario World. Und das Sega Mega Drive hatte Sonic. Und ich fand schon immer Super Mario besser als Sonic, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe wenig Kontrolle bei Sonic über das, was da passiert. Und das ist bei Super Mario World zum Beispiel nicht so. Super Mario World, das wird ja deswegen von diesen ganzen Kaizo-Speedrunnern immer wieder genommen für irgendwelche Kaizo-Hacks und solche Geschichten, weil du einfach perfekte Kontrolle über deine Figur hast. Deswegen lieben die das ja alle, weil es kein anderes Jump'n'Run gibt, wo du so perfekte Kontrolle hast. Und ich finde, genau das ist das, was mir bei Sonic immer gefehlt hat. Und Sonic Frontiers ist ja das Aktuellste. Das ist das, wo du in so einer Welt rumläufst, die so ein bisschen aussieht wie Island.
Okay.
Mit diesen Steinen und sowas. Und du hast so Open-World-Bereiche und da sind dann eben auch so Rampen und so, wo du rumhüpfen kannst. Und das haben sehr viele Sonic-Fans sagen, das ist seit Jahren mal endlich wieder ein richtig gutes Sonic. Die sagen aber auch alle, ja, es ist ein richtig gutes Sonic. Es ist kein sehr gutes Sonic, aber die sind alle so, ja, richtig gut. Aber ich muss auch sagen, Sonic-Fans sind ja seit Jahren schon
Starf, was hier
die Content angeht. Die sind die ärmsten Schweine, glaube ich. Wenn du richtig Hardcore-Sonic-Fan bist, du hast jetzt jahrelang Hunger und wenn du dann mal ein gutes Sonic kriegst, dann bist du natürlich total aus dem Häuschen und denkst, ja, es geht doch. Ich fand's nicht gut.
Okay.
Ich fand's wirklich nicht gut. Das ist wirklich, also die Open World, du läufst halt in sowas rum, was eben an Island erinnert, da hast du aber überall so Rails und so Sprungdinger. Aber auch bei Sonic Frontiers, das ist ein 3D-Plattformer. Ich hatte in, keine Ahnung, 50% der Spielzeit hatte ich das Gefühl, ich habe keine Kontrolle darüber, was dieser Igel da auf dem Bildschirm macht.
Okay.
Wenn man da irgendwie blöd rennt, also das Spiel ist darauf ausgelegt, dass du einfach die Renntaste hältst und da rumfetzt und diese ganzen Nebensachen, die sind auch darauf ausgelegt, dass du halt durch so Plattformpassagen möglichst schnell durchkommst. Aber da gibt es immer wieder so Momente, wo du einfach, keine Ahnung, minutenlang von so Dingern hin und her katapultiert bist, von einer Rail auf die andere. Du hast überhaupt keine Kontrolle, was passiert. Der Fleet wird einfach wie so ein Flipperkugel, wird er einfach durch die Gegend geballert. Und als ich dann ich hab's dann auch durchgespielt, man dachte, wann kommt jetzt endlich der Teil, wo es gut wird? Die Story war sehr gut. Die Story war wirklich gut. Die Story war auch sehr emotional erzählt. Die hat mich dann auch ein bisschen bei der Stange gehalten, weil das Gameplay fand ich nicht gut.
Mhm.
Und die Grafik war auch nicht, also ich war überhaupt nicht gut. Ich war die PS5-Version, die ich gespielt habe. Das Spiel sah aus wie, keine Ahnung, Mitte PS4-Ära vielleicht, maximal. Und es lief sehr flüssig mit 60 Frames, aber die Grafik, meh.
Alles matschig oder war das einfach bloß hier?
Es war halt verwaschen, es sah nicht gut aus. Ich weiß nicht, und das, ich sage jetzt mal, okay, du hast ja bei der PlayStation 5 die Möglichkeit, du schaltest immer zwischen dem 60-Frames-Modus, also der Performance-Modus oder dem Leistungsmodus hin und her. Und hast du entweder die bessere Grafik mit 30 Frames oder halt 60 Frames, aber dafür schlechtere Grafik. Aber mein Punkt steht trotzdem. Ich meine, ich spiele hier jetzt zum Beispiel nicht, was weiß ich, Death Stranding 2, das jetzt bald kommt. Ich spiele ein Sonic-Spiel. Und der rennt zu 90% durch leere, grüne Wiesen mit Steinen, wo ab und zu mal ein Gegner kommt. Das muss besser gehen als so. Selbst wenn ich sage, ich spiele im Performance-Modus mit 60 Frames. Und gerade in Sonic sehe ich mir, das muss ich natürlich mit 60 Frames spielen, wegen der Geschwindigkeit und so. Aber das muss besser aussehen als so. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal auf den Qualitätsmodus umgestellt. Da wurde die Grafik ein bisschen besser, aber immer noch nicht so, dass ich sage, ey, das ist was ihr mir als PS5 Sonic verkauft. Das sah nicht gut aus. Und wie gesagt, das hat gameplaymäßig auch sehr wenig Spaß gemacht. Dadurch, dass ich so oft keine Kontrolle hatte, was der Igel tut. Und so eingefleischte Sonic-Fans sagen, dass das Spielgefühl von den alten Sonic sehr gut wiedergibt in 3D. Okay, wenn das das Spielgefühl ist, was sie haben müssen, okay, ich, wie gesagt, ich bin kein großer Sonic-Fan, aber ich habe gern Kontrolle über meine Jump'n'Run-Figur. Gerade in einem Jump'n'Run.
Ja, weil jede Millisekunde zählt da.
Ja. Ja, und wenn du da einfach wie so ein Pinball hin und her geschleudert wirst, das mag ich nicht. Und da auch wieder der Punkt, vielleicht bin ich einfach zu alt für Sonic. Keine Ahnung. Also war nicht gut.
Sonic habe ich das letzte Mal, glaube ich, als Kind gespielt hier bei meinem Cousin mit dem Sega Mega Drive. Das waren, glaube ich, meine einzigen Berührungspunkte mit Sonic. Weil das war einfach nicht der Charakter, mit dem ich mich identifizieren konnte, aber zum Spielen hier.
Ja.
War auch eher immer so Nintendo in die Richtung als Kind. Das heißt Super Mario.
Ja. Ja, und ganz im Ernst, das ist natürlich jetzt auch wieder ein Spiel aus grauer Vorzeit, aber Super Mario 64 war der. Ich weiß nicht, weiß jetzt gerade
nicht. Das ist nicht graue Vorzeit.
Müsste glaube ich, sogar der erste 3D-Jump'n'Run-Titel sein. Weiß ich. Also es ist zumindest der erste, mit dem ich damals in Berührung kam.
Zumindest von Super Mario, ja.
Der hat sich perfekt gespielt. Du hattest auch heute noch, also ich habe, der kam ja irgendwann in der Switch-Fassung raus. Ich muss sagen, der Switch-Controller eignet sich nicht so gut, also nicht so gut der Analogstick. Da brauchst du wirklich diesen sperrigen Analogstick vom Nintendo 64-Controller.
Hey,
den brauchst du tatsächlich dafür. Aber du hast Das hat sich so gut gespielt. Du hattest so viel Kontrolle über deine Figur. Und wenn ich sage, Super Mario 64 hat mir eine geile Kontrolle über meine 3D-Jump'n'Run-Figur gegeben, warum schafft es Sonic Frontiers im Jahr 2024 nicht?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja, aber da, wie gesagt, dafür bin ich wahrscheinlich einfach zu alt. Vielleicht sind meine Reflexe einfach viel zu schlecht.
Sag mal einfach, das liegt daran.
Ja.
Nee, ansonsten, also, Dredge habe ich durchgespielt.
Ja.
Genau, das fand ich eigentlich recht amüsant für die Zeit, die ich da reingestellt habe. Ich habe keine Ahnung, das waren 20, 30 Stunden oder sowas hier.
Echt so viel?
Ja, ich bin da komplett durch, habe alles.
Ja, ich auch. Ich habe auch alles gemacht und ich war, glaube ich, ich weiß es nicht, am Ende so auch bei 20 Stunden vielleicht.
Ja, 20, zwischen 20 und 30 Stunden waren es, ich weiß nicht mehr genau. War auf jeden Fall von der Storyline her interessant, dass es immer wieder angedeutet wurde, insbesondere mit den ganzen, wenn es Nacht wurde, mit den ganzen Tentakeln, die auf dich zukamen, yeah, oder sowas, oder Monster, die auf dich zukamen.
Das hat auch, also ich war auch wirklich überrascht, wie viel Spaß dieses Spiel macht. Dabei ist es ja eigentlich so simpel.
Es ist ultra simpel, das Spiel, ja.
Auch die Grafik ist sehr simpel und minimalistisch gehalten, ja. Die passt aber dazu. Aber ich bin ja, ich weiß, es ist natürlich, da kommt es wieder die alte Debatte, Kunst vom Künstler trennen. Also H.P. Lovecraft war natürlich kein netter Mensch, wie man mittlerweile weiß. Was nichts daran ändert, dass ich seine Geschichten, das waren mit neben Stephen King waren das so die ersten Horrorgeschichten, die ich gelesen habe. Und dem wird halt zu Recht einfach dieser Meister des Horrortitels verliehen, weil der schreibt diesen psychologischen Horror, diesen schleichenden Wahn, schreibt der einfach so gut. Und das macht dieses Spiel, bildet das perfekt ab. Also in dem Spiel, nur ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen, ist ein Fischer. Man kommt mit seinem Fischerboot in so eine neue Gegend, wo die Bewohner so ein bisschen seltsam sind und sagen, ja, geh einfach, sammel mir die Fische, kannst du hier verkaufen. Und alles ist so ein bisschen seltsam und du hast wirklich so schleichend das Gefühl, alle sagen dir so, ja, fahr besser nachts nicht raus, fahr nur tagsüber, du hast einen Tag-Nacht-Wechsel in dem Spiel auch. Und alles ist so ein bisschen seltsam und du merkst immer so, je länger das Spiel dauert, auch eben diesen schleichenden Wahnsinn. Du merkst immer mehr so, okay, irgendwas geht hier vor, du kannst es nicht genau benennen. Und ich finde, dass diese Atmosphäre aus so einem Spiel, das auf Lovecraft-Mythen basiert, finde ich sehr gut. Das haben die so gut eingefangen, weil alles, was du machst, du siehst deine Figur, glaube ich, nie. Du läufst ja nie rum, du fährst ja immer nur mit deinem Boot und legst irgendwo an, gehst angeln und sowas. Aber trotzdem, dieser schleichende Wahnsinn, den haben die so gut abgebildet. Das hat so viel Spaß gemacht.
Siehst deine Figur zwar nie, aber wenn man spoilern könnte, würde man sagen, hier, ja, du siehst ihn schon, aber du musst halt wissen, wie das Ende ausgeht.
Ja, ja.
Und das wollen wir jetzt mal.
Welches Ende hast du denn gespielt? Es gibt mehrere. Spoilerwarnung für Dredge. Es gibt zwei Enden.
Ich habe beide gehabt.
Ja. Ja, ich habe zuerst das böse Ende gemacht.
Ja, und dann habe ich.
und dann habe ich nochmal gespielt und das gute Ende mir angeschaut, weil das böse Ende, dachte mir, oh, mich interessiert es, wie sie das machen. Das war sehr spaßig.
Nee, ich hatte genau vor dem, wo man zwischen gut und böse habe ich abgespeichert.
Ja, ja.
Und exakt. Und habe dann beide Versionen durchgespielt hier. Ja. Fand ich cool. Ach komm, Lovecraftchen, der Kerl hatte einfach bloß Ultraschiss vom Wasser. Der hatte einfach Ultraschiss vom Wasser und hat da mit seinen Psychosen hier mehr oder weniger einfach alles, was so aus dem Wasser kam, als das Böse bezeichnet.
Ja, ja.
Und da hingegen passt es dann übelst, dass du bei Dredge einfach einen Fischer spielst.
Ja. Und dann auch ab und zu, wenn du mal so einen komischen Fisch, so einen
mutierten, ja, genau,
Fisch gefangen hast, was ist das denn? Und dann auch so Sachen wie, dass du irgendeinen vergammelten Fisch, der dann, weil du musst dann den Lagerraum in deinem Boot musst du selber sortieren, wenn du die Fische musst, alles reinpasst, so ähnlich wie bei Resident Evil, dein Inventar sortieren, du hast halt eben so Quadrate nebeneinander und musst schauen, dass alles reinpasst. Jeder braucht eine bestimmte Fläche, die er da benutzt, in einer bestimmten Form. Und wenn du dann irgendwie so einen Gammelfisch neben einen gesunden Fisch packst, dann kann es sein, dass die bis zu, so beim Hafen bist, deine ganze Ladung vergammelt und dann kannst du wieder nichts verkaufen und ja, und dass dann eben auch nachts diese Tentakel kommen und dieser Anglerfisch und solche Geschichten. Du hast, wie viele Inseln sind es im Hauptspiel? 5, glaube ich. Du hast diese 5 Inselbereiche,
wo es unterschiedliche Fische gibt. Du hast Mitte und an jeder Ecke eine Inselgruppe.
Genau, und dann gibt es ja noch 2 DLCs, Oil Rig und Frozen irgendwas.
Die habe ich noch nicht gespielt, ja.
Ich habe nur den in der Arktis gespielt, also den mit dem Eis. Der war auch wieder sehr, sehr cool. Also den kann ich empfehlen. Oil Rig habe ich noch nicht gespielt. Der kam auch erst vor kurzem. Da kam ich noch nicht dazu. Aber den habe ich mir, doch, ich habe mir, glaube ich, schon runtergeladen. Weil ich sage, ey, es hat so viel Spaß gemacht, Dreads zu spielen. Und da spiele ich dann auch gerne noch mal den DLC.
Ja, das will ich auf jeden Fall auch noch machen.
Ja. Also was mir noch einfällt vom Ende her bei Dreads, nicht ganz so in dem Ausmaß, aber es gab vor einigen Jahren, gab es ein Spiel namens Call of Cthulhu.
Mhm.
Das war so ein, ich glaube, von Frogware war das auch, die diese Sherlock-Holmes-Spiele machen und die auch Sinking City gemacht haben. Und das war quasi einfach nur, ja, auch so ein narratives Adventure, wo du diese Geschichte von Lovecraft Call of Cthulhu spielst. Und da bist du eben auch auf so einer Insel und dann musst du so Rätsel lösen und fällst immer mehr dem Wahnsinn anheim. Das ist alles sehr, sehr linear, geschichtsmäßig geziehen. Du hast ein paar kleinere Rätsel. Und du kannst im Verlauf des Spiels immer wieder Entscheidungen treffen, ob du dich dem Wahnsinn hingibst oder nicht. Und ich dachte mir, ja, das ist ja mega, weil ich will unbedingt das wahnsinnige Ende, weil mich das einfach viel mehr angelacht hat und habe halt komplett darauf hingearbeitet. Und dann, Achtung, Spoiler für Call of Cthulhu, wer es noch nicht gespielt hat. Und dann kommst du am Ende da eben in diese Höhle und dann geht das raus, ist so eine Klippe am Wasser und da ist dann so ein Schrein und so. Und dann machst du halt eben diese, ich weiß auch gar nicht mehr, was du am Schluss alles machen musstest. Auf jeden Fall lief es darauf hinaus, dass dann deine Figur da hingeht auf diese Klippe. Und permanent wird dir gesagt, okay, alles klar, also wenn du das und das machst, hey, dann holst du einfach den großen Alten und er kommt und der wird die Erde ins Verderben stürzen und denkst dir, ja, ich will jetzt unbedingt, dass Cthulhu auftaucht und dann bist du da. Und dann gibt es am Ende so eine Videosequenz, wie deine Figur rausläuft zu diesem Altar da auf dieser Klippe und dann fährt die Kamera so raus und dann ist halt stürmisch, Regen, alles ist dunkel, es ist mitten in der Nacht, so Blitze zucken über den Himmel und die Kamera fährt so raus aufs Wasser. Und dann siehst du so einen Schatten. Du siehst nichts wirklich was, sondern siehst du nur diesen Schatten, die Kamera fährt hoch. Und da gibt es noch einen Blitzschlag, der erhält für, keine Ahnung, eine Sekunde das Gesicht von Cthulhu, zack, Abspann.
Nice.
Nee, überhaupt nicht. Ich so, okay, das war's, jetzt wollt ihr mich verarschen.
Ja.
Das ist das, was ich krieg. Scheiße. Nee, es ist natürlich im Nachhinein betrachtet, ist es schon atmosphärisch absolut brillant, da aufzuhören.
Ja,
aber
klar.
In dem Moment wollte ich mehr. In dem Moment habe ich gesagt, ey, dafür habe ich mich jetzt wie ein Arsch verhalten, das ganze Spiel über. Bin wahnsinnig geworden, habe alles gemacht, damit er gerufen wird. Und das ist das, womit ihr mich entlasst. Mit einer Sekunde Cthulhu, wirklich. Das Spiel heißt Call of Cthulhu. Dann lass ihn doch auch mal ganz kurz, zumindest im Abspann hätte man zeigen können, wie er.
Ja, aber wenn du jetzt überlegst, die ganzen Cthulhu-Sachen, ist doch immer so, dass zum Schluss hier so ganz kurz vorm Ende,
ja,
hier.
Ja, ich weiß.
Es ist immer so, dass du.
Ich weiß. Ich sage ja, im Nachhinein betrachtet, war das auch ein perfekter Schlusspunkt. Aber in dem Zeitpunkt habe ich mich so aufgeregt. Weil ich dachte, nein, ich will mehr. Gib mir doch mehr.
Du kriegst nie mit, wie im Grunde genommen die Welt zerstört,
ja,
wird.
Eigentlich könnte ich froh sein, dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Genau. Für eine Sekunde.
Das war ja bei Dredge so, dass du bei dem einen Ende ja schon mehr gesehen hast als bei allen anderen Sachen.
Ja, deswegen ist es mir gerade eingefallen. Also bei Dredge war beim bösen Ende tatsächlich mehr zu sehen als am Ende von Call of Cthulhu.
Yep.
Call of Cthulhu war, glaube ich, ich weiß gar nicht, ne, ungefähr gleiche Länge wie Dredge. Aber das war schon, da habe ich mich so verarscht vor. Ja.
Aber pro Dings, so Fischespiel, hast du Dave the Diver gespielt?
Nee, noch nicht. noch nicht. Also ich habe mich noch nicht reingetraut. Also ich habe schon unglaublich Lust auf das Spiel, aber ich weiß gar nicht, warum habe ich das damals nicht gespielt?
Keine Ahnung, ich finde es sehr gut. Es ist sehr
kurzweilig. Irgendwer hat mir was erzählt, was mich abgeschreckt hat. Warst es nicht sogar du?
Was denn?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob noch jemand anders dabei war. Und da ging es dann darum, dass du halt sehr viel grinden musst in dem Spiel, um irgendwelche Rezepte herzustellen. Und ich bin immer kein großer Fan, wenn das Grinden dann überhand nimmt. Darum habe ich es erstmal auf die Seite gelegt.
Nee, also das mit den Rezepten ist, kommt so nebenbei und du musst auch nicht alles machen. Es gibt ultra viele Möglichkeiten, Geld zu machen. Also das ist nicht notwendig. Mhm. Und im Grunde genommen geht es halt hauptsächlich darum, zu fischen.
Ja.
Und die ganzen Minigames zu spielen.
Ja, und wie gesagt, irgendwer hatte mir damals gesagt, dass du sehr viel Zutaten grinden musst. Und das hat mich dann erstmal so.
Ich habe das Spiel durchgespielt, ohne jetzt zu sagen, zu grinden, sondern ich habe jeden Tag einfach das getan, was getan werden musste. Hm. Und bin einfach durch das Spiel durchgekommen.
Ja, interessant. Okay, fair. Vielleicht priorisiere ich das mal.
Ja, das dauert auch nicht allzu lange, das Spiel. Hat auch einen kleinen Stretch-DLC.
Ja, das weiß ich. Nee, doch. Dave hat einen Dredge-DLC.
Genau, Dave hat einen Dredge-DLC und einen Godzilla-DLC gehabt hier.
Und jetzt auch irgendwas Neues kam doch jetzt
auch. Ja, kam jetzt auch noch ein anderes DLC, das haben wir noch nicht gespielt.
Ja, aber das war auch irgendwas Bekanntes, wo ich dachte, was, echt?
Ja, das kann sein. Die machen die ganzen Kooperationen mit den ganzen anderen Firmen, Spielen, was weiß ich. Das ist schon sehr lustig.
Ach ja, klar. Klar, ein Yakuza-DLC.
So, ja, stimmt, ja.
Ichiban aus den letzten zwei Yakuza-Main-Teilen kommt zu Dave the Diver. Das stimmt. Deswegen bin ich da kürzlich drauf gestoßen.
Nee, das ich glaube, das könnte gefallen. Weil die ganzen Animationen, auch die Personen, die da vorkommen, das sind Charaktere.
Ja, aber du weißt, wie das ist mit der Zeit.
Ja, das stimmt schon.
Zumal ich bin, du musst mir zugute halten, dass ich heute hier bin zum Aufnehmen, weil ich gerade mitten, also kurz vorm Ende von Bloom and Rage, von Lost Records Bloom and Rage Tape 2 bin. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dass das aktuelle Spiel von den Dontnod-Machern, also von dem Studio Dontnod, den Machern vom ersten Life is Strange.
Nee, keine Ahnung.
Und da kam im Januar oder Februar, nee, Februar. Februar kam Tape 1 raus quasi und es wurde zweigeteilt. Es hat genau in der Mitte einen Break und Tape 2 kam diese Woche am Dienstag raus. Und ich hatte seitdem keine Zeit. Also heute ist Freitag. Ich hatte gestern das erste Mal Zeit, es zu spielen. Und ich habe wirklich gespielt, bis ich so müde war, dass ich gesagt habe, okay, ich kann die Story jetzt nicht mehr genießen, ohne weil ich so müde bin, dass mir fast die Augen zufallen. Ich musste jetzt ins Bett und musste ich leider gestern aufhören. Aber dieses Spiel hat mich so in seinen Bann gezogen. Und es juckt mich tierisch in den Fingern, da direkt weiterzuspielen.
Ah, jetzt fällt mir gerade ein, bei Dontnod, ich habe tatsächlich ein Spiel gespielt hier, das von denen ist, wo ich auch abgebrochen habe.
Oh Gott.
Das ist Tell Me Why. Kennst du das Spiel?
Habe ich nicht gespielt, weil das ein Xbox-PC-Exclusive war.
Ja, genau, okay. Weil es war auf PC, ich habe es irgendwann mal umsonst oder sowas, ich weiß nicht mehr.
Ja, wie gesagt, ich bin halt hauptsächlich PlayStation-Spieler und hatte keine, oder.
Und genau
dann aus den, los, aus den Augen verloren.
Ich komme diesen Spielen von dieser Firma nicht klar. Weil das habe ich abgebrochen. Und Life is Strange ist ja auch von denen, glaube ich.
Das erste Life is Strange ist von denen, ja.
Genau, habe ich auch, glaube ich, nach ein paar Stunden abgebrochen, weil ich weiß es jetzt nicht warum, aber die schaffen es einfach, Charaktere zu schreiben, die ultra unsympathisch sind. Ich weiß nicht warum, ich konnte mit keinen von den Leuten.
Überhaupt nicht.
Volle Kanne! Ich konnte mit keinem einzigen von denen was anfangen hier. Die waren also alle ultra unsympathisch.
Ganz im Ernst, allein Max und Chloe in Life is Strange sind wohl zwei der besten Figuren, die es gibt.
Chloe ist absolut, ich komme mit deinem Leben klar hier. Also,
ja, das ist aber, du hast aber auch die Story von Life is Strange nicht bis zum Ende gespielt, weil du fährst im Verlauf der Story, erfährst du, warum sie so penetrant ist und warum sie so drauf pocht, zu erfahren, was mit ihrer Freundin passiert ist und warum sie so drauf ist, wie sie drauf ist. Das entwickelt sich im Lauf der Story. Das gehört aber eben dazu. Also bei Life ist, also gerade bei diesen ganzen Dontnod Adventures, ist es einfach so, dass die brauchen ihre Luft zum Atmen. Du kannst nicht die Dontnod Spiele anfangen und nach einer Stunde sagen, okay, habe ich keinen Bock mehr drauf, weil sie dann nicht das ausbreiten, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, sie können nicht das ausbreiten, was sie dir vermitteln wollen.
Das ist ja nicht nach einer Stunde oder sowas. Ich habe 10 Stunden oder so reingesteckt.
Dann müsstest du ja schon durch sein. Hä? Bei Life is Strange bist du noch 10 Stunden durch.
Nicht die Life is Strange, bei Tell Me Why.
Achso, das weiß ich. Das habe ich gesagt.
Das habe ich, da habe ich mindestens 5 bis 10 Stunden reingesteckt hier.
Okay.
Das sind auch mehrere Episoden. Ich glaube, die erste Episode habe ich sogar komplett durchgespielt. Hm. Ich komme mit den Leuten nicht klar. Ich weiß nicht warum. Ich liebe Adventure-Spiele. Ich habe alles Mögliche gespielt hier.
Ich habe aber damals, also ich weiß, zum Release von Tell Me Why, das hat auch keine überragenden Kritiken bekommen.
Ja, okay.
Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo ich dann einfach gesagt habe, ja gut, dann.
Es ist seltsam, weil ich habe ja, keine Ahnung, Siberia oder die Baphomets Fluch, also Broken Sword-Reihe komplett durchgespielt. Ich habe Runaway durchgespielt, alle Teile. Ich habe Adventure-Spiele sind mein Ding, aber ich komme mit diesen Donut-Spielen nicht klar.
Das sind narrative Adventures. Das ist ja wieder was anderes. Du löst ja in dem Sinne keine Rätsel. Alles, was du in den Spielen machst, ist ja quasi einfach nur die Story verfolgen.
Ja.
Wie gesagt, also ich bin großer Fan von Life is Strange. Das erste ist großartig. Dann gab es zum ersten ein Prequel von einer anderen Firma. Das war, glaube ich, Deck 9 hießen die, die das gemacht haben. Und das ist sehr faszinierend, weil ich versuche jetzt so spoilerfrei wie möglich zu erzählen. In Life is Strange geht es ja darum, dass du das Verschwinden von Rachel aufklären musst. Also du willst wissen, wo die ist, wo die hin verschwunden ist. Du stellst relativ schnell die Theorie auf, dass es eigentlich nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder sie ist abgehauen oder sie ist tot. Und du versuchst halt rauszufinden, was passiert ist. Und das ist so quasi die Story. Und deine Hauptfigur Max, die kommt ja nach langen Jahren, wo sie in einer anderen Stadt gewohnt hat, wieder zurück in ihre Heimatstadt. Und Chloe war damals ihre beste Freundin. Und die haben, sagen wir es so, Chloe hat es nicht gut aufgenommen, dass Max damals in eine Großstadt gegangen ist, um auf eine andere Schule zu gehen. Und die müssen sich erstmal wieder zusammenraufen. Und Chloe hat ja in der Zwischenzeit ein eigenes Leben gehabt. Die hat ja nicht die ganze Zeit nur Max hinterhergeweint. Und das ist halt, sie hat sich eben einfach in so eine laute, punkige Anarchie-Richtung entwickelt, mit der Max erstmal versucht, zu Rande zu kommen. Und das ist aber auch ein großer Teil des Spiels, dass du diese Geschichte erlebst, wie die zwei sich nach diesen Jahren wieder versuchen, ihre Freundschaft aufleben zu lassen. Und ich war da total drin. Ich fand die Atmosphäre genial, ich fand den Soundtrack genial. Was man diesen Dontnod-narrativen Adventures immer vorwerfen muss, auch zugeben, das sind natürlich keine AAA-Spiele, aber die sind grafisch keine Burner. Absolut nicht.
Ja.
Die haben halt da einen gewissen Grafikstil gefunden, wo man sagt, okay, da kann man jetzt drüber weggucken, dass die Grafik nicht so geil ist, weil es alles so ein bisschen weich gezeichnet ist und so ein bisschen einfach mit so gedeckteren Farben. Das machen die halt. Ich weiß auch, da bin ich nicht drin, ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass sie einfach nur wenig Kohle zur Verfügung haben oder weil sie es einfach nicht besser können. Muss auch sagen, das ist auch was mir jetzt bei Lost Records wieder stark aufgefallen ist. Lost Records sieht einfach nicht gut aus. Und das hat auch stellenweise ganz komische Grafikglitches, die ich mir nur damit erklären kann, dass sie entweder keine Zeit hatten, kein Geld oder es nicht besser können. Was genau dahinter steckt, weiß ich nicht. Ich bin bei denen nicht drin. Aber das ist was, wo ich sage, das muss heutzutage auch besser gehen. Auch mit einem kleinen Team mit wenig Geld muss es besser gehen, als wenn ich jetzt, zum Beispiel gestern bei Lost Records hatte ich so einen Fall, da hast du einen Dialog beendet dann und die Dialoge, die sind halt immer wie in so Filmen, du hast diese Kamera, schwenkst hin und her und dann hast du deine Dialogoption, die gehst du durch und dann geht's meistens wieder in das Spiel über, dann geht die Kamera quasi wieder in die Third-Person-Ansicht von deiner Figur und dann machen die anderen Figuren halt dabei, machen halt das, was sie machen sollen und nach einer Dialogsequenz ist die, mit der ich gesprochen habe, die hat eine Reisetasche vom Boden aufgehoben und wollte und sagte noch so, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen, ich muss hier weg und sie hebt diese Reisetasche auf und geht los. Und das ist die ganze Sequenz ist sehr emotional und was sie auch sehr gut machen ist, kurz davor hatte diese andere Figur eine Panikattacke und du musst quasi im Spiel versuchen, mit Dialogen sie von dieser Panikattacke ein bisschen runterzuholen. Und das haben die sehr gut gemacht. Da war ich auch total ergriffen. Und direkt nach dieser Videosequenz hebt sie diese Tasche auf und sagt, okay, es tut mir leid, ich muss weg. Dreht sich um, läuft in eine Wand in dieser Hütte und läuft dann sie läuft nicht in die Wand rein, sondern sie bleibt an dieser Wand stecken und macht aber diese Laufbewegung.
Ach du Scheiße.
Und deine Figur sagt dann, Autumn, warte auf mich. Ich so, Alter, die steht vor dir in der Wand, geh doch einfach einen Schritt vorwärts. Und das hat mir die komplette emotionale Tiefe dieser Sequenz komplett gekillt, weil sie einfach da steht und in diese Wand vor diesem Haus reinläuft. Ich so, ach, wirklich? Und dann hast du die Wahl, dass du hingehen kannst und sie aufhalten kannst. Aber okay, das wäre jetzt natürlich emotionaler, wenn sie schon zur Hütte raus wäre und ich ein Stück hinterherlaufen müsste. Aber so bin ich einfach einen Schritt vorwärts gegangen, weil sie nur bis zur Wand gekommen ist. Und das ist so, okay,
es ist direkt Release-Woche von dem Spiel. Aber auch da, so what? Ihr habt diesen Release-Termin gewählt.
Ja.
Ihr müsst eine bewusste Entscheidung treffen, das an diesem Tag rauszubringen oder zu verschieben. Wenn da solche Sachen drin, also das ist jetzt nicht game-breaking, das Spiel ist nicht abgeschmiert oder so, es geht dann auch weiter. Es ist einfach nur nervig. Und es killt halt Atmosphäre in einem Spiel, das seinen Spielwert daraus zieht, Atmosphäre zu erschaffen. Und wenn es die Atmosphäre durch so eine Scheiße killt, ach, nee, weiß ich, da bin ich dann auch nicht mehr bereit, drüber wegzusehen. Da sage ich, das muss besser gehen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Es klingt jetzt alles sehr negativ, aber ich mag die Dontnod-Spiele eigentlich. Ich weiß nicht, wenn ich schon mal ein schlechtes Dontnod-Spiel gespielt habe. Wobei, Remember Me ist, glaube ich, noch von denen, das mochte ich sehr gerne, aber war nicht Vampyr oder Vampire auch von denen? Dann habe ich nämlich tatsächlich ein schlechtes Dontnod-Spiel gespielt, weil Vampire war zum Kotzen langweilig. Ich glaube, das war ein Dontnod-Spiel.
Ich muss tatsächlich sagen hier, diese Dontnod-Spiele sind nicht mein
Vampire. Ding. Vampire ist von Dontnod und das ist die langweiligste Scheiße aller Zeiten. Aber ich wollte eigentlich, jetzt bin ich wieder sehr abgeschwimmen, ich wollte eigentlich nur kurz über Lost Records reden, weil mir schon klar war, dass wir darüber auch kein eigenes Thema finden. Das ist sehr gut. Das erste Tape im Februar hat mich schon total begeistert, weil ich diese ganze Atmosphäre mag. Das waren halt so Teenager-Mädels, die eine eigene Punkband haben und du hast dann eben diese Mischung aus Soundtrack, du hast eben bekannte Punk-Songs im Soundtrack und dann hast du diesen geilen, das hat sich irgendwann eingebürgert, dass so Neo-80s Synthwave-Geschichten mit möglichst neonfarbenen Designs und so weiter. Und ey, ich weiß, dass die 80er nicht so aussahen. Die 80er waren halt hauptsächlich beige.
Beige, ja.
Sehr, sehr viel beige und Brauntöne, aber ich mag diesen Style einfach. Das ist genau mein Ding, da stehe ich total drauf.
Laser-Dragon.
Du spielst Lost Records, spielst du in zwei Zeitebenen. Du spielst quasi einmal in der heutigen Zeit und du spielst die, also als erwachsene Frau, und du spielst sie als Mädels 1995, glaube ich, muss es sein. Und du hast eben diesen geilen atmosphärischen Synthwave-Soundtrack, du hast diese Punkrock-Musik, du hast diese Teenager-Mädels, die in so einer total verschlafenen Kleinstadt, die quasi zu 98% aus Wald besteht, da müssen die halt aufwachsen, ohne dass es groß was zu tun gibt. Also solche Geschichten finde ich total genial, da bin ich total drin. Was zum Release von Tape 1 der Großteil der Kritiker gesagt hat, ist, dass sie das Spiel zu langsam fanden. Und ich sage, ja, den Punkt langsam gebe ich denen, aber meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied zwischen langsam und langweilig. Nur weil du etwas langsam erzählst, kann es trotzdem spannend sein. Und wenn die Atmosphäre passt, und die passt definitiv bei Lost Records, dann bist du einfach total drin. Und wenn du dann einfach zwischenzeitlich 2 oder 3 Stunden hast, wo du beispielsweise nur, keine Ahnung, was haben wir denn gemacht? Wir waren in so einer Hütte und haben die Hütte dekoriert mit Postern und solchen Geschichten und bist dann raus am See spazieren gegangen. Das machst du dann über 2 Stunden hinweg. Und das funktioniert aber, weil die Dialoge gut geschrieben sind, weil du die Charaktere cool findest, weil der Soundtrack hervorragend ist. Die Grafik nicht, aber darüber habe ich gerade schon hergezogen. Also die Grafik ist wirklich unter aller Sau. Da kann
ich glaube, das liegt dann wirklich daran, dass du dich da hineinversetzen kannst und die Charaktere gut finden kannst. Total. Ansonsten, da liegt, glaube ich, mein Problem. Ich komme mit diesen Charakteren, die Donut-Schreiber schreiben, nicht klar. Die ecken immer an bei mir. Nicht, weil sie jetzt Frauen sind oder bei Terry Y irgendwelche Transmänner sind oder sonst, sondern einfach, weil die seltsam irgendwie steif sind für mich. Es ist so.
Das liegt aber auch an der Grafik.
Ja.
Aber auch, kann ich auch ein Beispiel aus Lost Records von gestern Abend erst, also ganz frisches Beispiel, eben diese Szene mit der Panikattacke.
Ja.
Die Figur hat eine Panikattacke. Das siehst du an ihrer ganzen Körperhaltung, wie sie ihre Hände irgendwie knetet und so weiter und die Atmung wird schneller. Aber währenddessen hat sie ein Gesicht, als würde sie dir einen Bausparvertrag verkaufen. Und das ist auch wirklich, das ist so ein Atmosphärenkiller. Und das finde ich so schade, weil die Atmosphäre können die aufbauen. Die können dich reinziehen, die Dialoge sind cool. Aber die Grafik, die macht dir dann immer einen Strich durch die Ringe, wo du denkst, ach, das killt gerade so viel Atmosphäre, weil ich mich nicht drauf einlassen kann, weil sie aussieht wie ein Geist.
Ja.
Das ist für mich immer schade.
Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sie alle hölzern sind. Ich weiß nicht, Figuren.
Ich glaube, das liegt auch da macht ein Großteil auch die Grafik aus. Also, das ist wirklich das Einzige, was ich negativ ankreiden muss. Muss aber auch dazu sagen, es sind nie Vollpreistitel. Mhm. Die sind, also ich glaube, Lost Records, ich weiß es nicht, ich habe nichts dafür bezahlt, weil es im PlayStation Plus drin war. Da war es gleich Day One kostenlos, genauso wie im Xbox Game Pass ist es auch drin. Ich weiß gerade gar nicht, was es kostet. Ich weiß, dass eine Disc-Version kommen soll dieses Jahr noch, wo beide Teile drauf sind. Und die Disc-Version kostet irgendwas zwischen 30 und 40.
Ja, okay, das ist in Ordnung.
Und ich sag mal, was habe ich jetzt an Gameplay-Zeit drin? Ich müsste jetzt theoretisch, schätzungsweise bin ich jetzt bei irgendwas zwischen 15 und 20 Stunden. Und gefühlsmäßig, glaube ich, bin ich kurz vorm Schluss. Das kann man immer schlecht einschätzen. Aber ich so vom Gefühl an den Punkt, wo ich gestern aufgehört, sage ich, ja, das ist es vielleicht noch 2 Stunden oder so, dann bin ich durch. Und dann, weiß ich aber, ich verstehe das nicht, warum die es nicht schaffen, dass das besser aussieht. Zumindest ein bisschen besser. Oder wie gesagt, wenn du da ein Mädel du schreibst dir bewusst eine Szene rein, wo ein junges Mädchen eine Panikattacke hat. Und das ist ja bewusst da drin. Und sieht ja auch im Gameplay vor, dass du sie beruhigen musst und aus dieser Panikattacke rausholen musst. Das ist quasi in dieser speziellen Szene ist das zentrale Gameplay-Element. Aber wenn du ihr dann einfach nur so ein Holzpuppengesicht verpasst während der Szene, hast du nicht selber als Entwickler den Anspruch, dass du sagst, okay, ich schreibe hier gerade eine wirklich emotional auffühlende Szene. Ich will doch auch, dass das passend aussieht.
Wenn du jetzt halt im Vergleich, dass du jetzt zum Beispiel die Telltale-Games anschaust hier, die Walking Dead-Teile, nur durch die Zeichnungen, und was für Emotionen dabei rausgelassen haben, leckt mich fett.
Ja, also die ersten Walking Dead, die waren
die
schon
ersten
wirklich.
Zwei oder was
auch da, also Telltale hat vor allem nach hinten raus schon auch Federn gelassen.
Ja, ja, nee, aber
also die ersten waren wirklich Bombe. Gut, das war aber auch Comic-Grafik. Bei Lost Records hast du ja schon eher realistische Figuren, auch so comic-mäßig angehaucht, aber sollen schon eher realistisch aussehen. Aber das ist leider killt das viel Atmosphäre. Aber ich habe mich sehr gefreut auf die zweite Episode, vor allem weil die erste wirklich die erste Episode habe ich auch direkt am Release gespielt und habe die auch an 2 oder 3 Abenden beendet und die endet auch wirklich an einem Punkt, der so dreckig und gemein ist und du denkst, okay, ich muss es bis April warten, bis Episode 2 kommt. Und deswegen hat es mich so geärgert, dass ich jetzt 2 Abende nicht spielen konnte und erst mit 2 Tagen Verzögerung starten konnte und erfahren konnte, wie es weitergeht. Und ich freue mich auch schon auf heute Abend das Ende zu sehen, weil ich bin schon sehr gespannt. Also jetzt auch alles spoilerfrei, es ist ja noch relativ frisch, das Spiel. Macht aber atmosphärisch alles richtig, Soundtrack-mäßig alles richtig, die Charaktere sind cool, die Story gefällt mir. Und ja, ich gebe allen Negativkritikern den Punkt, das Spiel ist langsam. Also Lost Records gehört definitiv zu den langsamsten Spielen, die ich je gespielt habe. Aber es ist alles andere als langweilig. Man muss sich halt auf die Atmosphäre einlassen können. Und wenn man das kann, und das hat bei mir definitiv gekickt, super, also absolute Empfehlung, Lost Records.
Ja, für dich.
Ja. Drum hab ich das jetzt in der heutigen Folge untergebracht, weil ich wusste, wir werden nie eine Gelegenheit finden, wo ich über Lost Records lobend
erzählen kann. Weil ich werde dieses Spiel hundertprozentig nicht spielen.
Ja, es ist schade. Es ist so toll. Es macht so viel Spaß.
Ich werde grundsätzlich keins mehr anfassen, weil ich habe es gemerkt, ich habe es probiert. Es ist einfach nicht mein Ding.
Oh, aber pass auf. Ich weiß aktuell nicht, ob es irgendwo im Sale ist oder ob es irgendwo verfügbar ist, aber ich empfehle dir Remember Me. Das ist ein Spiel, Anfangszeit oder Mittezeit PS3. Das ist kein typisches Dontnod-Spiel. Das war, glaube ich, auch das erste, was ich von denen gespielt habe. Das empfehle ich dir. Spiel das. Das könnte dir gefallen. Das ist richtig gut. Und das ist kein narratives Adventure. Das ist so ein Action-Adventure. Also Remember Me, Empfehlung. Um zumindest etwas dir den Dontnod im Kopf als positiv abzuspeichern. Wovon du echt die Finger lassen solltest, ist Vampire. Also das war an Langweiligkeit nicht zu überbieten. Das war langsam und langweilig.
Remember Me sieht wenigstens interessant aus.
Ja, also das, wenn du es irgendwo, wie gesagt, das Spiel ist schon relativ alt, das wird es garantiert irgendwo mal günstig geben. Das kann ich dir empfehlen. Das kannst du auch so in 20 Stunden spielen. Das ist halt so ein Cyberpunk-Action-Adventure mit einer ziemlich coolen Hauptfigur, mit geilen Fähigkeiten und du hast dann eben auch so Ermittlungs- Ermittlungsszenen, wo du sagst, du wirst jetzt deinen Raum reingeworfen, du musst rausfinden, was ist in diesem Raum passiert und so. Und dann gleichzeitig gepaart mit coolen Kämpfen. Macht sehr viel Spaß. Und das ist ein sehr ungewöhnliches Spiel. Drum hat mich nach Rememberable überrascht, welchen Weg Dontnod eingeschlagen hat.
Wollte ich gerade sagen hier, weil das schaut nämlich nicht nach einem Dontnod-Spiel aus.
Nein, eben. Spiel's, das ist wirklich gut. Das ist sehr, sehr geil. Und wie gesagt, Dontnod hat danach angefangen, so narratives Zeug zu machen. Und ich weiß nicht, warum. Weil Remember Me war ungewöhnlich, aber geil. Aber ich glaube auch, dass Remember Me sich damals katastrophal schlecht verkauft hat. Ich glaube, das war kein durchschlagender Erfolg. Das kann natürlich auch mit dazu beigetragen haben, dass sie gesagt haben, ja, dann machen wir halt was anderes. Was schade ist, weil sowas wie Remember Me würde ich gern nochmal spielen. So. Hast du irgendwas anderes gespielt außer Siege? Jetzt habe ich hier den,
den
Mundfusselig geredet. Weil ansonsten hätte ich quasi nur noch ein Spiel.
Ich spiele momentan noch gerade hier Pathfinder. Der zweite Teil hier.
Mhm.
Moment.
Das ist auch so ein isometrisches
RPG,
oder? Oder das isometrisches Adventure.
Pathfinder ist Wrath of the Righteous ist im Grunde genommen der zweite Teil von Pathfinder. Pathfinder ist ein Spielsystem, ähnlich wie Dungeons and Dragons.
Und ich bin komplett raus.
Du bist komplett raus?
Ich bin komplett raus.
Kein Dungeons & Dragons-Fan hier?
Doch, also ja, jein. Schwierig. Das ist bei mir, also Dungeons & Dragons per se finde ich natürlich, ich kenne es natürlich, das Pen-and-Paper-System war natürlich bahnbrechend und wegweisend. Womit ich generell, was einfach noch nie wirklich mein Genre war, sind diese isometrischen RPGs. Oder so Sachen wie Baldur's Gate. Das war einfach noch nie mein Ding. Die habe ich mehrmals probiert, mehrmals angefangen, fand sie immer langweilig. Was ich durchgespielt habe letztes Jahr, war Baldur's Gate 3, weil mir jeder damit in den Ohren lag. Und ich gesagt habe, okay. Und dann hat das ja auch noch abgeräumt. Und ich mag auch den Chef von
Larian Studios, der
Sven Winkel. Das ist so ein unfassbar geiler Typ. Und als ich den gesehen habe bei den Game Awards, wie er da in dieser Ritterrüstung sitzt, den ganzen Abend über und das einfach durchgezogen hat. Den finde ich richtig geil. Und Larian, wie gesagt, ist ja auch kein großes Studio. Aber
nee, die haben halt immer wieder angegriffen mit ihren Spielen. Weil Divinity war saugeil.
Ich weiß, das sind so Sachen, da bin ich komplett raus. Die machen mich überhaupt nicht an. Aber ich dachte, okay, Baldur's Gate 3. Nachdem das ja die Story so gelöst hat, ich gesagt, okay, das spiele ich jetzt. Habe ich auch durchgespielt, fand ich hört euch den Satz bis zum Ende an, bevor ihr urteilt. Ich fand's ätzend langweilig, aber die Story grandios. Die Story ist absolut großartig, aber das Gameplay, meh.
Du spielst halt keine ISO-Rollenspiele, das ist halt
nicht
dein Ding.
Das ist absolut, wie gesagt, das ist halt nicht mein Ding, mein Gott. Aber was mich bei Baldur's Gate 3 eben mit aufgehoben hat, waren eben die Charaktere, die Storys zwischen den Charakteren, wenn du mit denen reden konntest. Das fand ich alles gerne, weil es erstens geil geschrieben war, zweitens auch im Deutschen absolut, nee, Moment, Deutsche hat es gar nicht, es war Englisch, genau, Englisch, aber deutsche Titel, Untertitel. Aber das war im Englischen absolut großartig vertont. Also die Vertonung, das siehst du, das ist der Unterschied, wenn du Geld in die Hand nimmst, um geile Synchronsprecher ranzuholen, oder wenn du sagst, hey, ich hole jetzt irgendwelche Influencer oder die Kinder von irgendwelchen Influencern und sag, ich lass die jetzt da mal die Synchro machen, weil auf Synchro liegt eh kein Mensch wert. Das macht den Unterschied aus, weil die Synchro in Baldur's Gate 3, die fand ich großartig. Allein diese Erzählerin, die ganze Zeit diese Geschichte vorgelesen hat, das war so genial. Das war richtig gut gemacht und das hat mich halt am Ball gehalten. Die Kämpfe fand ich auch cool. Ich weiß zum Beispiel, dass auch wieder unser ominöser Mr. L, der ist ja auch riesen Baldur's Gate 3-Fan, aber der fand die Kämpfe scheiße. Richtig scheiße, weil der hasst rundenbasierte Kämpfe. Der hasst, also alles, was irgendwie rundenbasiert ist, findet der total zum Kotzen. Ich liebe rundenbasierte Kämpfe. Ich finde rundenbasierte Kämpfe geil, weil einfach, ich mag das einfach, wenn du sagst, okay, du setzt dich jetzt hin und du überlegst wirklich lange, was machst du, überlegst, was die Konsequenzen das hat und dann führst du das aus und wenn es funktioniert, freust du dich natürlich umso mehr, aber wenn du dann irgendwas nicht bedacht hast, weil du was übersehen hast, denkst du, oh shit. Aber das macht einfach richtig viel Spaß, aber auch, dass du eben nicht diesen Handlungsdruck hast, sondern überlegen kannst, was du machst. Und die Kämpfe bei Baldur's Gate 3, die waren meisterhaft. Was du da alles, du hattest ja absolute Narrenfreiheit in den Kämpfen, das fand ich total genial. Du konntest machen, was du wolltest. Leider besteht das Spiel halt leider nicht nur aus Kämpfen, sondern du musst ewig rumlatschen, dahin latschen, dahin latschen, dann musst du hier wieder, ja, geh mal da rüber und sammel mir die drei Sachen auf und bring mir das. Und es gab keine Rennentaste.
Was?
Ja, das sind so Sachen, da habe ich auch den anderen schon drüber erzählt, die also, ja, dann schau dir doch die Umgebung an, das sieht alles so geil aus. Sag ich, ja, sah alles geil aus, aber ich will mich in dem Tempo fortbewegen, in dem ich mich fortbewegen will. Nee, und das drum. Leider muss ich sagen, 75% Langeweile, 25% Spaß in den Kämpfen und Spaß in den Dialogen. Aber ansonsten bin ich eben bei so Sachen wie Pathfinder.
Weil das, die Sache bei Pathfinder Wrath of the Righteous ist halt, es hat das Problem für mich, es macht wieder zu viel. Beim ersten Teil war Basenbau nicht dabei, aber bei dem Teil...
Oh, Basenbau, jetzt bin ich wieder da.
Das Lustige beim zweiten Teil hier ist es nicht Basenbau, sondern du hast halt eine Map, wo du Armeen durch die Gegend schieben kannst als Zusatz zu deiner Gruppe von 6 Mann hier, wo du Aufgaben hast, hast du natürlich jetzt auch noch Einheiten. Du spielst im Grunde genommen hier Heroes of the Might and Magic 3 hier zusätzlich zu dem, zu dem Rollenspiel hier, weil du auf der Map dann deine Burgen verteidigen musst gegen Dämonen, indem du halt Einheiten hier jede Woche baust, weil...
Ja, lass uns das doch zusammenspielen. Du machst den ganzen RPG-Teil, ich mach den Basenbau. Das klingt wieder spaßig.
Ja, und das muss ich echt sagen, ist das, was mich da nervt hier, weil ich will mich mehr auf das Rollenspiel konzentrieren hier, auf meine Charaktere und auf deren Fertigkeiten, die so zu micromanagen, wie ich das lustig finde, und mir auch die Zeit lassen. Das Problem ist aber, wenn du jede Nacht hier schläfst und dann denkst, fuck, es ist wieder ein Tag vorbei, wo dann die Armee der Dunkelheit hier mehr oder weniger näher an deiner Basis ist hier und dich angreifen kann, das baut so Druck auf, wo ich gar nicht brauche, weil ich einfach gerne in meinem Tempo spielen will. Und da merkst du ja, wenn du das nämlich nicht machst, und du deine ganzen Festungen verlierst, ist das nicht gut für das Endgame. Ja. Und ja, da bin ich noch ein bisschen am Hadern hier, ob ich da weitermache. Weil der erste Teil war cool. Meine Charaktere sind jetzt Level 10 oder 12, ich weiß nicht mehr genau. Ist schon recht weit. Aber dass da im Grunde genommen ein zweites Spiel mit drin ist, hatte ich nicht mit gerechnet, muss ich echt sagen. Im Gegensatz zu, bei welchem Spiel war das damals noch, wo du sowohl Charaktere hattest, als auch hier im Grunde genommen Warcraft. Spellforce?
Ja.
Spellforce. Ich habe, glaube ich, alle Spellforce-Teile gespielt, weil ich wusste, worauf ich mich da einlasse.
Ja. Ich habe das erste Spellforce auch sehr lang gespielt.
Nee, ich habe mir tatsächlich vor ein paar Jahren hier nochmal die anderen Teile gekauft hier, die danach kamen, und habe die alle durchgespielt. Ich finde das geil, weil es ein wirklicher Mischmasch zwischen Helden sind, als auch Basenbau. Aber da war es, das ist das Grundprinzip von diesem Spiel. Das war das, worauf ich mich eingelassen habe. Mhm. Bei Pathfinder war das nicht der Fall, dass ich hier auf einmal ja. Heroes of the Might and Magic spiele.
Lügen in der Werbung.
Nee, ich habe mich einfach nicht eingelesen. Ich dachte einfach, das ist wie das erste hier. Einfach Charaktere, passt schon. Ja, da muss ich ja mal schauen, wie ich da weiterkomme. Ansonsten, ja, gibt noch andere Spiele. Meine Steam-Bibliothek ist riesengroß.
Ja. Meine PlayStation-Bibliothek ist riesengroß.
Ja.
Dann kommen so Sachen wie das dämliche Blueprints letzte Woche ins PlayStation Plus.
Was ist das denn?
Verdammte Scheiße. Blueprints ist ein Roguelike-Adventure. Die Story ist relativ knapp erzählt. Du bekommst von irgendeinem Onkel oder so, der schreibt dir einen Brief und sagt, hey, du bekommst mein komplettes Erbe, Riesenanwesen, stinkreich. Wenn du es schaffst, in meinem Haus mit 45 Räumen in den 46. Raum zu kommen. Und du bist so, ja, okay, klar. Gib mal her, die Kohle ist doch easy, mach ich. So, in Blueprints ist es so, du startest quasi in der Eingangshalle von dieser Villa und du hast drei Türen, links, geradeaus und rechts. Du kannst eine Map aufmachen, die Map ist leer. Du hast quasi unten in der Mitte, dann hast du eben so ein Raster mit, ich glaube, 5x8, also geht 8 nach oben, 5 zur Seite. Ich glaube, 5x18, also 5 bin ich mir sicher, bei den 8 bin ich mir das sicher, ist egal. Es ist auf jeden Fall eine rechteckige Map, immer schön mit Quadraten. Und zwei Räume sind eingezeichnet. Das eine ist unten die Eingangshalle, wo du immer startest. Und das andere ist oben in der Mitte, also du bist unten in der Mitte, oben in der Mitte ist Raum Nummer 46, die sogenannte Antechamber. Spiel ist auch leider, also du brauchst sehr gute Englischkenntnisse, weil das Spiel so ein bisschen alten englischen, alte englische Wörter benutzt.
Ist okay.
So Herrenhaus. Also das, ja, aber auch gewarnt für alle, die jetzt sagen, okay, sie können jetzt nur ein bisschen Englisch, die Rätsel. Du musst Rätsel lösen und dafür musst du auf jeden Fall die englischen Texte verstehen können, weil es ist absolut nichts eingedeutscht, gar nicht. Weder die Untertitel noch Sprache. Also Sprache gibt es ja ab und zu liest mal einer was vor, aber ansonsten, du spielst aus der Ego-Perspektive und das Spiel läuft jetzt folgendermaßen ab. Die Map ist leer und dann gehst du immer, wenn du zu einer Tür hingehst und die aufmachst, kriegst du random, und das ist wirklich, ich habe da ein bisschen auch im Internet nachgelesen, ob es irgendwie ein System gibt. Nein, es ist komplett RNG. Bekommst du 3 Räume zugewiesen. Aus dieser Fülle an Räumen, die das Spiel zur Verfügung hat. Die bekommst du jedes Mal random. Und jeder Raum sieht anders aus, macht was anderes und hat eine andere Anordnung von Türen. So, und jetzt merkst du auch schon, worauf es rausläuft. Du machst eine Tür auf, dann kannst du random aus 3 Räumen, sagst, okay, das ist jetzt der Raum, den setze ich dahin. Und du musst es natürlich schauen, dass du das so baust, dass du mit den Türen bis nach oben kommst, zu diesem letzten Raum. Aber in jedem Raum gibt es dann auch noch Sachen. Da gibt es zum Beispiel, gibt es einen Raum, das ist so einer, der geht immer quasi, der macht, das ist so ein L, das so nach rechts geht, einfach quasi, du hast die Tür, wo du reingehst, und dann hast du eine Tür auf der rechten Seite. Das ist alles. Du hast keine Tür oben, keine Tür links. Das heißt, wenn du den baust, hast du nur einen Weg, den du gehen kannst, aber du weißt, in diesem Raum, das steht auch meistens angeschrieben, da findest du immer 4 Münzen, die du brauchst, um dir Sachen zu kaufen in anderen Räumen. Und du findest immer einen Apfel. Weil in dem Spiel hast du auch nur eine begrenzte Schrittanzahl. In jedem Raum, also du startest immer mit 50 Schritten und in jedem Raum, den du betrittst, wird dir ein Schritt abgezogen. Auch wenn du dann aus dem Raum rausgehst und wieder zurückgehst, dann hast du halt da quasi 1, 2 Schritte verloren. Also immer wenn du durch eine Tür durchgehst, wird da quasi ein Schritt abgezogen. Und mit so Sachen wie Äpfeln und Bananen, die du teilweise findest, kannst du Schritte dazu kriegen. Und da gibt es noch Diamanten, die du finden kannst, weil bestimmte Räume, also es gibt so selten Spezialräume, wo du auch wirklich gute Sachen drin findest, die kosten aber Diamanten. Dafür musst du vorher Diamanten finden. Und die werden dir dann in der Auswahl, steht da dort, der Raum kostet jetzt 2 Diamanten, der ist kostenlos, der kostet jetzt 4 Diamanten, meinetwegen. Wenn du die Diamanten nicht hast, kannst du nur den kostenlosen bauen. Und das Problem ist, es passiert zwangsläufig, dass du dir den Weg, dass du einfach so baust und dann geht es nicht mehr weiter und dann musst du den Tag beenden. Und dann startet der nächste Tag und am nächsten Tag ist alles wieder auf Null. Dann startest du wieder in der Eingangshalle, alles ist leer, du musst wieder bis nach oben durchkommen und fängst neu zu bauen an. Und so ist die Roguelike-Mechanik von diesem Spiel quasi. Und es gibt dann eben noch so kleine Rätselpassagen.
Was ist denn der Unterschied zwischen den Tagen dann?
Gar keiner. Jeder Tag ist Null.
Also das ist im Grunde genommen einfach, du fängst immer wieder von vorne an.
Ja, das ist deswegen Roguelike. Das ist halt das eben.
Du hast den nächsten Tag. Es ist kein nächster Tag, sondern du fängst einfach wieder von vorne an.
Na doch, also im Spiel wird eingeblendet Tag 2, Tag 3, Tag 4.
Okay,
du hast aber keine Mechanik. Den Counter hast du schon. Bis jetzt hatte ich zumindest keine Mechanik, die die Tage irgendwie entscheidend macht.
Okay, dass du auf einmal hier einen Tag weniger oder einen Schritt weniger hast, weil du schon so viele Tage verbraucht hast. Oder sonst
Also ich habe jetzt, glaube ich, ich habe jetzt 18 Versuche bis jetzt gemacht und habe es noch nicht einmal geschafft, in diesen Raum reinzukommen. Und es gibt verschiedene Sachen. Es gibt zum Beispiel so einen Observatorium-Raum. Und jedes Mal, wenn du den baust, der kostet immer einen Diamanten. Und da ist quasi einfach ein Teleskop drin, das zeigt in den Himmel so ein Sternbild an. Und der Raum ist ganz speziell, weil jedes Mal, wenn du diesen Raum neu baust an einem anderen Tag und ihn betrittst, hast du immer, wenn du den Raum betrittst, geht oben ein zusätzlicher Counter unter deinen Schritten auf, das ist so ein Stern, wird da eingeblendet. Und quasi, wenn ich den an Tag 1 baue, kriege ich einen Stern. Wenn ich den am Tag 2 nochmal baue, habe ich 2 Sterne. Und so weiter. Jedes Mal, wenn du den baust und betrittst, kriegst du einen zusätzlichen Stern und dafür kriegst du zusätzliche Boni. Oder dann habe ich jetzt zum Beispiel kürzlich einen Raum gebaut, sieht aus wie so ein Minenschacht, und der ist jetzt immer noch da. Also der verschwindet nicht. Das stand aber auch dabei, als ich ihn gebaut habe, so dieser Raum verschwindet nicht. Und der ist jetzt da fest an dieser Stelle. Wie lang, weiß ich nicht. Weil das Problem ist, ich habe den echt scheiße gebaut. Der ist jetzt so, der verbaut mir so ziemlich oben mittig sehr viel. Ich weiß nicht, ob ich dagegen was tun kann, keine Ahnung. Habe ich jetzt nicht gut durchdacht. Und es gibt auch Sachen, wie zum Beispiel eine Sauna kannst du bauen. Eine Sauna ist eine Sackgasse, also die hat quasi nur eine Tür rein, die hat keine weiteren Türen. Aber die bringt dir den Vorteil, wenn du sie betrittst, hast du am nächsten Tag 20 Schritte mehr. Und solche Geschichten. Und so kannst du halt zum Beispiel gucken.
Besser
wenn du
werden,
sagst,
ja.
Eben, so kannst du halt Stück für Stück besser werden. Und dann sagst du, das Problem ist aber auch bei diesen 20 Schritt mehr, die sind zwar schön und gut, aber am nächsten Tag startest du wieder bei Null und alles ist RNG. Und wenn du an dem Tag einfach nur scheiß Räume kriegst oder schlecht baust, dann bringen dir die 20 Schritte mehr auch nichts, weil wenn du dann nur 5 Räume weit kommst, dann hast du nur noch Sackgassen, schadest du nicht, sagst du wieder 50 Schritte. Drum, das ist aber, ich kann dir nicht sagen, warum dieses Spiel so hookt, aber ich immer wieder, weiß, okay, heute probiere ich es nochmal, heute schaue ich es bis hoch. Ich habe zweimal habe ich es bis zu dem Raum geschafft, da stand ich schon vorm Raum, aber die Tür ging nicht auf, weil es noch ein Rätsel gibt, das diese Türen öffnet.
Ah, das heißt, du musst erst das Rätsel lösen, bevor du überhaupt zu diesem Raum kommen kannst.
Ja. Und ich habe, muss ich zugeben, da habe ich dann auch, nachdem ich zweimal oben war und die Tür nicht aufging, und ich bin dann ja nochmal rum und habe dann, weil du hast ja teilweise, wenn du andere Abzweigungen noch offen hast, dann baue ich halt da noch ein paar Räume und habe geschaut, ob ich irgendwas finde, wie ich diese Türen öffnen kann. Ich muss zugeben, das macht man zwar nicht, es war ein böser Stil, aber da habe ich einfach im Internet nachgelesen, okay, weil ich habe es schon bis hoch geschafft zweimal. Von 18 Mal bin ich zweimal bis hochgekommen. Da habe ich gesagt, okay, ich schaue jetzt im Internet nach, wie ich den Raum aufkriege. Das ist ja witzlos. Und es gibt tatsächlich Räume, andere Räume, da sind Hebel drin. Das sind 3 bestimmte Räume, die musst du bauen. Und dann kannst du entweder die Ost-, die Süd- oder die Westtür von diesem Raum aufmachen. Was dir dann aber nichts bringt, wenn du sagst, okay, du hast jetzt den Raum gebaut, wo du einfach die Osttür offen hast, jetzt beispielsweise von dem Raum oben. Wenn du es nicht schaffst, so hinzubauen, dass du zur Osttür kommst, hast du trotzdem ein Problem. Und
das ist alles sehr schwer.
Wirklich, das macht aber, ich weiß nicht, warum ich dieses blöde Spiel so hookt, aber ich, jedes Mal, ich mein's noch einen Lauf. Nee, der war schlecht, ich mein's noch einen. Und noch einen. Und jetzt bin ich schon bei 18 Versuchen, in diesen blöden Raum da oben reinzukommen. Aber das macht echt Spaß, weil du hast halt keinen Stress, weil es gibt keine Gegner, es gibt keine Kämpfe, es gibt keine böse Bedrohung, die dich verfolgt. Du kannst dir das alles in Ruhe anschauen, du kannst dir das überlegen und es macht einfach Spaß. Ich kann dir nicht sagen, warum. Das ist total simples Spielprinzip. Die Rätsel sind jetzt auch nicht sonderlich anspruchsvoll. Aber, ich habe einfach mir jetzt, in meinem Kopf ist jetzt so, ich will in diesen Raum. Ich will wissen, was da drin ist. Und das sorgt dafür, dass ich das Spiel immer wieder starte und sage, ich will in diesen Raum. Total faszinierend. Und das, obwohl ich halt überhaupt kein Fan von Roguelikes bin. Ich finde Roguelike ganz fürchterlich. Weil, wie wir schon das öfter erwähnt haben, ich habe nicht so viel Zeit.
Ja,
und wenn ich spiele, dann will ich was spielen, wo ich nicht immer meinen Fortschritt verliere und von vorne anfangen muss. Aber bei Blueprints finde ich es irgendwie halb so schlimm. Dadurch, dass du ja immer nur Rätsel lösen musst und schaust, dass du gute Räume ziehst und keine Kämpfe oder sowas hast. Weil so Roguelikes mit Kämpfen
Einerseits bei Roguelikes mit Kämpfen musst du sowohl besser werden, indem du bessere Ausrüstung kriegst hier mit jedem
Run. Die du dann wieder verlierst.
Andererseits musst du aber auch besser werden, wenn du einfach besser wirst in den Kämpfen selber.
Ja, ja.
Und wenn du mal ein paar Tage nicht gespielt hast, verlierst du das wieder.
Ja, ja.
Und das ist das, was nervig ist.
Also ich bin absolut kein Fan von Roguelikes, aber Blueprints, wurde sehr, sehr viel gelobt. Es ist ja wirklich brandneu. Und das zählt sogar als Game of the Year Anwärter. Also Es ist wirklich, es gibt noch keine offizielle Nominierung, aber alle lieben dieses Spiel. Kritiker, Spieler. Und das war kostenlos im PlayStation Plus. Da dachte mir, okay, ich lade es jetzt einfach mal runter und teste, wenn es nichts ist, lösche ich es einfach wieder. Weil außer die PlayStation Plus Gebühr hat es mich ja nichts gekostet. Und es ist leider geil. Leider macht es halt, hookt dich das total. Also ich will in diesen Raum, ich will wissen, was da drin ist. Ich will einmal den Abspann sehen und dann bin ich auch zufrieden.
Wo ich Angst habe vor, was ich mir noch nicht geholt habe, aber ich denke, wenn ich damit anfange, werde ich nicht mehr aufhören, ist Balatro.
Hab ich gespielt?
Hast du gespielt? Nicht dein Ding, oder? Das ist Poker mit Roguelike-Elementen.
Ja, also ich weiß. Hab ich gespielt, macht auch wirklich viel Spaß, aber hat mich nicht gehuckt.
Okay.
Also es ist ein sehr gutes Spiel, habe ich mir auch runtergeladen, weil es ja auch, war ja sogar nominiert für Game of the Year, neben so Sachen wie Astrobot und sowas, bin ich, okay, das ist eine harte Nummer, dass da so ein Kartenspiel drin ist.
Also die Leute lieben es, das ist der Wahnsinn.
Ich weiß, ich hab's, wie lange habe ich gespielt? Ich hab's 4-5 Stunden, glaube ich, habe ich es gespielt. Und dann habe ich aber auch gesagt, ist jetzt auch gut. Mhm. Also das ist wirklich, das macht schon, ich kann verstehen, warum du da in so einen Sog gerätst, warum dich dieses Spiel catcht. Kann ich komplett nachvollziehen, weil du kannst da auch, du hast da immer, die Regeln sind Poker. Du musst einfach Pokerhände bauen. Und du kannst aber dann dir so Joker kaufen, die deine Karten verbessern. Du kannst einzelne Karten aufwerten. Und dann musst du am Ende musst du eine bestimmte Punktzahl erreichen, um den Boss zu besiegen von dem Durchlauf und so. ja, wie gesagt, es hat Spaß gemacht, aber nach 4-5 Stunden habe ich auch gesagt, ach, ja, ist jetzt auch gut.
Kann auch was anderes machen, okay.
Eben.
Ja, ich bin nur unschlüssig. Vielleicht muss ich mal einfach ausprobieren.
Ich glaube, es wäre tatsächlich was anderes, wenn ich mir das Ding irgendwie fürs Handy runtergeladen hätte. Mhm. Weil das ist so, da kannst du einfach mal schnell, keine Ahnung, wenn du, wie letztens musste ich mein Auto zum TÜV bringen, da hätte ich mich dann, glaube ich, hinhocken können und einfach Balato zocken können. Habe ich mit Absicht nicht gemacht, genau deswegen, weil ich dann sage, okay, dann hänge ich nur noch am Handy und spiele dieses blöde Kartenspiel. Mache ich nicht. Das war Selbstschutz. Selbstschutz hat gesagt, nein, stopp. Aber so auf der PlayStation war es halt eben, ich saß halt dort und habe auf der PlayStation ein Roguelike-Pokerspiel gespielt. Dachte mir, ich könnte jetzt auch Yakuza 3 spielen.
Ja, das ist
genau.
Das ist halt die Sache hier mit dem, entweder spiele ich jetzt grafisch aufwendigeres und ein Storyline oder ich mache nochmal einen Run hier. Und das ist dann einfacher zu sagen hier, wenn du es auf dem Handy hast, wenn du mal Zeit hast. Ja. Aber da hast du da recht hier, wenn du damit anfängst, ist es schwer, davon wegzukommen.
Ja, das ist eben das und um, ja, also ich war ziemlich froh, dass ich da auch wirklich sagen konnte, ja, okay, ich lösche sie jetzt, es ist gut, ich habe es jetzt mal ausprobiert, es ist wirklich gut, auch die Grafik ist sehr gut. Was mich nur wundert, auf den Game Awards haben sie ja, ich schau mir die ja jedes Jahr an, ich finde die immer sehr cool, weil die von der Veranstaltung her auch sehr optisch, sehr ansprechend ist. Und dann haben sie bei den Game of the Year Kandidaten vor der Verleihung des Game of the Years, quasi war der letzte Preis des Abends, die haben ein Live-Orchester da gehabt und dann haben sie quasi ein Medley gespielt aus den ganzen Title-Tracks von den Game of the Year-Spielen. Und da war auch Balatro dabei, mit einem echt guten Song. Den Song habe ich nach 5 Stunden nicht gehört. Alles, was ich gehört habe, waren so komische Elektro-Sounds geklimper. Also den Soundtrack, den habe ich nicht gehört. Ich weiß nicht, was die da gespielt haben auf den Game Awards, aber das habe ich ein bisschen. Ich glaube, wenn der Soundtrack ein bisschen treibender wäre, wäre ich länger dran geblieben. Aber so hast du halt einfach nur dieses, du hast so Background-Ding. Und ich kann auch sehr, also ich habe von vielen Leuten schon gehört, die spielen, die einfach dann nebenbei Podcasts hören oder nebenbei eine Serie laufen lassen oder beziehungsweise eine Serie angucken und nebenbei Ballad zu spielen. Da sage ich, okay, dafür eignet sich's, glaube ich, ziemlich gut, aber so, ja. Ja gut, dann was soll es jetzt mal gewesen sein, so einfach so ein kurzer, kein festes Thema, einfach so ein kurzer Abriss über das, was wir so gespielt haben.
Genau, was letzte Zeit so vorkam.
Wir haben jetzt über eine Stunde voll gekriegt, nur damit, ich glaube, aber jedes Thema für sich hätte einfach nicht so viel hergegeben.
Ja. Ja, ich hoffe trotzdem, es hat euch Spaß gemacht, zu hören, wie wir über die letzten Monate an Spielen, was dann zusammenkam, hier geredet haben.
Erschreckend wenig, aber auch, muss ich sagen.
Tatsächlich, ja.
Weil bei mir war das jetzt der Abriss von Januar, wir haben jetzt April. Die Zeit. Gut, aber Yakuza 3 war so ein 120-Stunden-Spiel.
Ein Brecher.
Das ist schon ein Brecher, aber gut.
Auf jeden Fall, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis dann. Ciao.